Meine Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Bernd Begemann.
Ich bin Kai Otto.
Ich bin Ben Schado.
Wir sind eure Flimmerfreunde. Und Kai Otto ist der wohlmeinste Mensch der Welt, aber er will uns töten. Mit dieser neuen Kreation, oder sollte ich sagen, Kreation von Lagnese Magnum. Es gibt tatsächlich eine neue Eissorte, die heißt Double Gold Caramel Billionaire. Das ist eine Anspielung auf Donald Trumps Wunschdenken offensichtlich.
Ich glaube, neu daran ist immer nur das Wort Billionär.
Ja. Es ist aus dem Hause Unilever, die ja unter anderem auch diese Dove Creams machen. Und wenn uns Dove eines erzählt hat, dann, dass jede Körperform schön ist und man sich auch ein Eis gönnen darf. Andererseits machen sie auch Axe Body Spray, was sagt, wenn du das benutzt, schläfst du mit der Mutti und den heißen Zwillingen, die alle Modelmaße haben. Ich bin verwirrt, was die ideologische Aufstellung von Unilever ist.
Ja, Kohle machen vermutlich. Ich glaube, da bist du auf einer heißen Spur, Kai. Wow. Also dieses Eis hat definitiv die Farbe von Donald Trumps Perücke.
Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Magnum-Eissachen kleiner geworden sind über die Jahre. Oder? Es war doch mal. Also,
das ist schon eine Dreierbox. Alter, ist das viel Karamell.
Du meinst, wenn ich das einzeln an der Kinokasse erworben hätte? Ich würde mich ja vorgeschmolzen, weil ich jetzt 25 Minuten lang im Auto gehabt habe.
Das ist doch toll, oder? Ich finde es perfekt.
Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen. Wofür? Ich bin sehr schuld daran, dass wir so lange nicht aufgenommen haben.
Ja.
Das tut mir leid.
Mehr?
Das war's schon.
Nein, mehr.
Mehr werde ich heute nicht sagen.
Könntest du vielleicht auch noch dabei auf die Knie gehen? Das würde uns gefallen.
Könntest du einen orientalischen Klagegesang anstimmen?
Übrigens, brandheiße Nachrichten aus deiner Nachbarschaft, Ben Schalow. Gerade als ich das Auto abgeparkt habe, der Erdbeerstand am ehemaligen Rewe ist überfallen worden. Ein Haufen Bullen.
Was? Wer überfällt einen Erdbeerstand?
Die Erdbeeren sind noch da. Wahrscheinlich ist die Bargeldkasse weg. Wäre jetzt meine Vermutung. Auf jeden Fall Teile der Erdbeeren sind noch da. Vielleicht haben sie so viel mitgenommen, wie sie tragen konnten. Aber meine Vermutung wäre eher auch in Anbetracht des Klientels, das da auf der Ecke abhängt, dass sie die Kohle genommen haben.
Ich glaube, da geht es um was anderes. Da steckt doch mehr dahinter. Ich glaube, es ist ein Ablenkungsmanöver.
Die Chinesen.
Und was passiert, während der Erdbeerstand überfallen wird und die lokalen Polizeiautos sich dort versammeln?
Im Park wird kräftig vertickt.
Double Gold Caramel Billionaire. Ich muss es nochmal sagen. Da war die Devise offensichtlich mehr ist mehr. Also sowohl am Karamellanteil. Es ist wirklich, wenn man dieses Eis hier schleckt und schnappt. Und
man muss sagen, das ist schon fast auf.
Es war eine kleine Portion. Das soll es nicht vorwurfsvoll kriegen.
Das sollte nicht vorwurfsvoll
kriegen. Aber es war auch unglaublich lecker.
Es war lecker.
Genau. Ich habe euch zugehört, hatte also mehr Zeit zum Schlecken und Vertilgen. Wenn man anfängt, das zu schlecken und zu vertilgen, ist man überwältigt. Es ist praktisch wie eine Richard-Wagner-Oper als Eis. Du wirst komplett untergespült vom Bombast dieses Geschmackspomps.
Es ist weniger antisemitisch als Wagner, aber ähnlich episch.
Ich muss sagen, ich bin eh kein großer Wagner-Fan. Deshalb hat mich das nicht so getroffen, vom Ausmaß seines Antisemitismus zu lernen. Aber man weiß natürlich, dass da also als Musiker, fuck, von der Typ natürlich gut. Nicht wegzudenken und so weiter. Das ist leider oft so bei Antisemiten oder Irren, dass sie dann irgendwas machen, was dann leider echt wichtig ist. Wie, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, den Begründer der literarischen Moderne, den Franzosen Céline, Man kann sagen, er hat durch seine Zeitungsartikel die Deportation der französischen Juden vorbereitet. Wirklich ein schlimmer Finger.
Fantastische Romane.
Reise ans Ende der Nacht.
Das ist leider völlig toll. Charles Bukowskis fucking Lieblingsroman.
Und Simone Beauvoir.
Ja, und galt lange als schwierig bis unübersetzbar, aber es gibt eine gute, mein Französisch ist leider lausig, es gibt eine gute deutsche Neuübersetzung und ist eine absolute Empfehlung bei allen Vorbehalten gegen den Autor. Und wer Wagner verstehen will, in 6 Minuten, dem empfehle ich den Chuck Jones Bugs Bunny Cartoon zum Thema.
Wo ist der Hase? Wo ist der Hase? Ich knall ihn ab! Singt der Jäger.
Singt der Jäger.
Ist Elmer Fudd,
ne? Es ist Elmer Fudd. Der immer nicht weiß, ist gerade Rabbit oder Duck Season.
Aber war Wagner nicht wie Luther auch jemand, der erst im höheren Alter antisemitisch wurde?
Ich
glaube, irgendwie meine ich sowas mal gelesen zu haben.
Gute Frage. Ich bin leider. Das wäre was für die Kommentarsektion.
Okay. Hier sind Drinks im Nachgang. Ich habe Smoothies.
Nein.
Ich habe eine neue Art Lipton-Tee, der leider mit Zucker ist. Ich weiß, wir haben gerade über zu viel Süßkram gesprochen. Ich schäme mich ein bisschen.
Aber es sieht natürlich toll aus. Pfirsich.
Vermutlich auch Unilever. Es ist auch
Sparkling, Unilever, glaube ich. Pfirsich, Lipton.
Jetzt weißt du auch.
Irgendwie, na weißt du, diese Konzernchefs wollen ja auch leben. Und das ist allen Leuten, die Probleme mit Gentrifizierung haben, werfe ich hiermit entgegen. Wo sollen die Porsche-Fahrer denn sonst hin?
Ey. Ich hab so Autozeug gedreht letzte Woche.
Ja?
Für ein
so ein Hochglanz-Auto?
Naja, also es ist so, wenn du Autowerbung drehen willst und ich möchte nicht unbedingt Autowerbung drehen, dann brauchst du Autowerbung auf der Rolle und mein befreundeter Kameramann, der sehr, sehr gern diese sehr, sehr lukrativen Autowerbespots drehen möchte, hat so ein Budget zusammen mit einer Autohauskette gestemmt und hat mich gefragt, ob ich sie produziere und inszeniere. Und ich habe gesagt, Felix, du kennst den auch, ein guter Typ, ein netter Typ.
Ja.
Und ob ich,
hi Felix, wenn du das hörst, du
bist und, super. Genau, und weil er auch bei vielen kleinen Guerilla-Musikvideos ausgeholfen hat, habe ich gesagt, ich drehe 7 Tage lang mit dir Autos. Wie dem auch sei, der Typ von einem Aston Martin Autohaus in Deutschland, was so bei Aston Martins fangen, günstigstes Modell nach der letzten Preiserhöhung so bei 244.000 an, kann man halt mal machen. Aber die interessante Quizfrage, die ich euch gerne stellen würde, was glaubt ihr, das wievielte Auto in der durchschnittlichen Aston Martin BesitzerInnen-Garage ist der Aston Martin, wenn man ihn sich anschafft? Also wenn man jetzt schon so einen Erstwagen
hat. Und du hast eine empirisch belegte Antwort darauf?
Er hat mir eine vermeintlich empirisch belegte Antwort.
Okay, dann würde ich sagen eine 4.
Ah, nee. Hast du auch einen Tipp, Ben? Ben schüttelt mit dem Kopf.
Ich habe mit Autos... Das, war,
ja. Das siebte Auto. Wow. Und
darf ich China Easton singen? You're the seventh son of a seventh son. That's why you're such a strange and peculiar one. Entschuldigung, das fiel mir einfach ein. Entschuldigung für die Aussprache, aber es ist doch ein wirklich passendes Lied. Das kannst du nicht abstreuen.
Absolut, ich freue mich jedes Mal, wenn du irgendwas anstürmst.
Ach, danke, dass du das trotzdem sagst, obwohl es...
Gelogen ist?
Obwohl du innerlich weinst.
wirklich nicht. Ich finde es da... Und die 3 Standards, die praktisch alle Siebtwagenbesitzer Aston Martin in ihrer Garage stehen haben, sind eine Mercedes S-Klasse, ein Range Rover oder Land Rover, also ein Rover fürs Gelände und ein Porsche 911. Das sind so unter den ersten 6 Autos eigentlich die 3 Standards, die man findet.
Interessant. Also von wegen, ich muss dieses Auto noch kaufen oder muss ich das Auto noch kaufen und dann wird irgendwann das große, schwarze, kalte Loch in meinem Herzen gestopft.
Man denkt halt vielleicht auch fälschlicherweise, Reichtum würde irgendwie die Chance zu einer individuellen Entfaltung ermöglichen. Aber die individuelle Entfaltung unter den Reichen und Superreichen scheint mir dann doch irgendwie ganz schön generisch auf eine Art und Weise. Man hat halt eine eigene Raumfahrts-Ding-Dong-Raketen-Penis-Geschichte und offensichtlich einen ziemlich ähnlichen Fuhrpark.
Mhm. Das ist, ich denke auch gerne über die Soziologie von Reichen noch. Hey, interessant ist doch, dass... auch bei den Reichen, die denken sich, oh, was muss ich machen, um dazuzugehören? Das, ja. Das ist bei Schulkindern so und bei Milliardären und ach man, wir werden einfach nicht besser. Als Spezies, aber als Podcast werden wir natürlich besser. Denn immer eloquenter, immer näher dran am Menschen, immer näher dran an den heißen Themen unserer Zeit und wir legen auch unsere abgeschabten Daumen in die schwerenden Wunden der Gesellschaft. Wir sprechen heute natürlich über Furiosa, über Fall Guy, über Planet der Affen, über Kinds of Kindness, über Bike Riders, über Late Night with the Devil, über einen obskuren Film namens Stars at Noon, über Bad Boys 4, über die neue Star Wars Serie und über eine übersehene postapokalyptische Videospielverfilmung, die dritte insgesamt, und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sage. Wir sprechen über eine postapokalyptische Videospielverfilmung, das ist der bescheuertste Satz, den man sagen kann. Die Serie heißt Twisted Metal, ist auf Prime. Das sind die Sachen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen.
Fällt dir noch was ein? Ja, also folgendes, die Blockbuster, wir machen sie alle im Hauptpodcast, was nicht in den Hauptpodcast-Part, weil wir irgendwann das Gefühl haben, okay, jetzt müsstet ihr langsam auch mal schlafen gehen oder seid spätestens eingeschlafen, weil ihr es zum Einschlafen hört.
Hände über die Bettdecke.
Packen wir in unseren Patreon-Podcast, wo ihr all die heißen Empfehlungen sehen könnt. Wir waren beide, du und ich, wir sind auch in einem Film gewesen aus Deutschland namens Verbrannte Erde, der uns ganz gut gefallen hat. Über den könnten wir an dieser Stelle auch noch reden.
Ja. Was ist mit dem Horrorfilm Kuku, fällt mir ein?
Ist auch unbedingt noch was, worüber wir reden können. Es gibt einen Haufen Filme. Lass uns erstmal über den Blockbuster-Sommer reden. Hollywood und Geschäftswelt allgemein, muss man sagen, auch jetzt nicht die gelassensten Menschen der Welt. Es wurden ziemliche Schwanengesänge und Weltuntergangsszenarien herbeigeredet, als einige Filme nicht so richtig gezündet haben, unter anderem Fall Guy und Furiosa. Jetzt ist der neue Pixar-Film auf einem Weg zu 1 Milliarde Dollar und alle sagen, oh, die Welt ist gerettet, falscher Alarm, sorry. Aber insgesamt muss man sagen, es ist ein Blockbuster-Sommer, der unter den Erwartungen irgendwie läuft und der allen Angst gemacht hat. Bestimmt spielt die Pandemie noch mit rein, bestimmt spielt der Streik mit rein. Aber insgesamt muss man auch einfach sagen, es ist keine besonders rationale Sache bei den Leuten, die ihr Meinungsbild dazu äußern, wie es um die Kinolandschaft bestellt ist.
Aber allgemein scheint, wir haben jetzt EM, es ist der Höhepunkt des Sommers. Gestern war die längste Nacht des Jahres. Mhm. Ich war gestern um Mitternacht auf der Schanze. Vor einiger Zeit, also vor der Pandemie, war die komplette Schanze voll. Du konntest da nicht durchfahren mit dem Auto. Mhm. Jetzt hocken ein paar Leute bei einem Kiosk rum. Der Anfang von der Schanze, wenn man vom Pferdemarkt kommt, war menschenleer, als wären wir in Detroit. Und dann ganz am Ende bei den Portugiesen und im ehemaligen Saal 2, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, irgendeine Hipster-Schenke. Mhm. Irgend so eine Corporate-Schenke, die so tut, als wäre sie in. Nee, das ist so schrecklich. Da waren ein paar Leute, aber die vor der Pandemie waren in der längsten Nacht des Sommers, war die Schanze Hamburg verstopft von Menschen und die Reeperbahn war auch nicht viel voller. Es war ein bisschen kühl gestern, ja, aber trotzdem.
Verteilt es sich besser? Hat die Schanze ihre besten Jahre hinter sich? Gehen Leute nicht aus? Ich wohne in Hamburg-Wilhelmsburg und muss sagen, da ist es sehr viel mehr geworden seit der Pandemie. Leute sind aber auch hingezogen, weil sie bezahlbaren Wohnraum gesucht haben.
Die Party-People sind nach Wilhelmsburg, kann ja gut sein.
Na, die Party ist nicht in Wilhelmsburg, aber die Straßen sind...
Aber die Menschenansammlung. Genau. Oder reden wir über das normale Kino, das Cinemax-Dammtor in Hamburg. Irgendwie letzte Episode habe ich mich darüber beschwert. Also ich hab ein bisschen Boomer-mäßig rumgenörgelt.
Über die Kassenautomaten dort, nein.
Ja, genau. Dass da nur eine Frau in der Kasse war, dass man die Filme nicht einsehen konnte. Und die Frau mir sagt, ja, haben Sie denn keine App? Und dann ich so, fuck, sag mir einfach was jetzt. Aber musst du mir jetzt 5 Minuten irgendwas runterladen und dann kann ich mich nicht einloggen und sag mir einfach, was läuft und dann nimm mein Geld. Also, und okay, das war letztes Mal. Weißt du, was diesmal ist? Na? Die Kassenautomaten sind weg. Es sind wieder mehrere Leute an den Kassen, aber du hast das Gefühl, es ist so low budget. Also, dass das Cinemax Dammtor wird behandelt, das war mal das Luxus-Flaggschiff der Hamburger Kinowelt. Und jetzt,
ich sag nur Lasershow.
Ja, es gab Lasershow mit Trockeneis. Und danach konnte man die erste halbe Stunde des Filmes nicht richtig sehen, weil das Trockeneis nicht richtig wegging. Gute Idee, aber naja, diskussionswürdig. Und jetzt hast du das Gefühl, dass das Cinemax Dumpe das einzige Luxuskino, so eine Art Ramschkino ist. Ja. Und unglaublich billiger Eintritt. Wenn du eine EC-Karte hast von der Sparkasse, kostet das 5 Euro. Das ist ein Witz.
Man glaubt, also das sogenannte Paramount-Urteil aus den 40er Jahren, was Studios verboten hat, Kinoketten zu besitzen, wegen Monopol, Oligopol, Ängsten, ist ja in der Trump-Administration aufgehoben worden, weil sich die Medienlandschaft einfach radikal verändert hat. Und jetzt dürfen Studios wieder Ketten besitzen. Und interessanterweise hat gerade Sony letzte Woche oder vor 2 Wochen in den USA die Alamo Drafthouse-Kette gekauft, also die Boutique-Kino-Kette, ursprünglich aus Texas Austin. Kommt. Genau, ursprünglich aus Texas stammt, mittlerweile 44 Kinos landesweit. Und Sony hat all diese Kinos gekauft, weil sie glauben, dass die Zukunft des Kinos in einem Erlebnis mit gutem Essen, guten Getränken und einem hohen Komfortstandard besteht. Wir haben das in Hamburg auch mit dem ehemaligen Flebe Cinemax-Inhaber, der jetzt halt 2 Kinos betreibt, nämlich einerseits das Savoy und andererseits die Astors Film Lounge. Beides Kinos, die eher auf ein umfangreicheres Kinoerlebnis, eine Cinephilie und einen Aufenthalt vor Ort gebaut sind und mit Luxus ein bisschen wuchern und auch entsprechend höherpreisig sind.
Ja. Mal gucken, wir haben da jedenfalls ein Auge drauf. Ich bin sehr dankbar dafür, dass in deutschen Kinos sich Leute nicht laut unterhalten meistens und dass es in deutschen Kinos irgendwie verpönt ist, dauernd mit seinem Handy rumzuspielen und seinen zweiten. Also das ist sehr gut, also weil ich habe Analysten, die die Miseren der Kinos in den USA beschreiben, meinen, dass es einfach keinen Spaß macht, neben laut brabbelnden Leuten zu sitzen, die dauernd auf ihr Handy gucken, während man einen Film schaut. Man will versenken. Aber konnten die Filme uns dazu bringen, zu versenken? Wollen wir zuerst über Furiosa reden?
Wir können zuerst reden, über was du reden möchtest. Wir reden über Furiosa, den letzten Eintrag oder vorerst letzten Eintrag. Die Frage, ob es ein Sequel gibt, ist ob das momentan Boxoffice ist, gerade noch ein Rätsel. Furiosa, den letzten George Miller-Film in seinem Lebenswerk, muss man ein Stück weit sagen, der Mad Max-Saga.
Ja.
Viel Postapokalypse heute im Boot, würde ich sagen.
Weil es einfach Spaß macht, zu sehen, wie bei anderen die Welt untergeht und die eigene Welt ist noch nicht untergegangen.
Ist alles Vorbereitung für auf in der
Breite. Unter anderem Lipton Pfirsich. Wie ist Lipton Pfirsich?
Ich finde, es schmeckt erstaunlich doll nach zuckerfrei, dafür, dass Zucker drin ist.
Ist Zucker drin?
Der viele Zucker lohnt
sich. Du hast gesagt, dass Zucker
drin ist. Es ist 4,6 Gramm drin. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen Süßstoff, ein bisschen Zucker. Anyway, Furiosa.
Gott, was war ich gehypt. Und als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gesehen, dass es wahrscheinlich nicht so gut wie Fury Road wird. Aber nichts auf der Welt kann so gut sein wie Fury Road. Mhm. Also, sorry.
Es handelt sich um ein Prequel zu Fury Road, muss man sagen. Es ist quasi die Geschichte der jungen Furiosa.
Ich würde noch weiter gehen und sagen, es ist nicht nur ein Prequel, es sind wahrscheinlich all die Aufzeichnungen, die sich George Miller gemacht hat in den 30 Jahren, wo er Fury Road nicht drehen konnte. Fury Road hat ja wirklich so unglaublich lange gedauert.
Du liegst nicht falsch damit. Tatsächlich hat, während er Fury Road nicht drehen konnte, hat er für die Charaktere in Fury Road eine Backstory geschrieben und das ist das Drehbuch für Furiosa gewesen. Und Charlize Theron fand es damals so gut, dass sie gefragt hat, ob sie nicht erst das verfilmen konnten, was 3 Monate vor Produktionsbeginn eine schlechte Frage war. Ja. Aber tatsächlich, ja, es ist tatsächlich ein Drehbuch, das entstanden ist in der Produktionsphase für Fury Road.
George Miller ist also dieser liebenswerte Tüftler auf eine Art. Er ist der Meister der Actionsequenzen. Niemand würde abstreiten, dass der zweite Mad Max-Teil, der Vollstrecker, einfach der maßgebliche Film ist für modernes Action-Kino.
Er ist einfach jemand, der seine Ideen, seine Physikalität aus dem Stummfilm genommen hat, der absolutes Kino macht im Sinne von, es ist ein physisches Kino, du könntest die Sprache wegdrehen und hättest immer noch 90% des Films zum Verstehen da.
Deshalb hatte George Miller auch immer Probleme, akzeptiert zu werden von der eher intellektuellen, akademischen Filmkritik, die gar nicht so gut reagiert auf ein visuelles Kino, auf Kino als mitreißenden Rausch. Ich denke, dass Fury Road die absolute Kulmination seiner Fähigkeiten war, all seiner Erfahrungen. Einfach, wenn man einmal eingestiegen ist, dann geht es los und dann lässt es nicht locker bis zum Ende.
Es ist wirklich ein sehr, das muss man sagen, Fury Road ist eine sehr klar umrissene, sehr einfach gehaltene Geschichte, die im Wesentlichen mit praktischen Effekten realisiert worden ist. Also schon CGI, aber moderat CGI. Das meiste ist wirklich mit Modellen in der Wüste gedreht worden. Furiosa wählt einen etwas anderen Ansatz. Die Geschichte ist episch. Es gibt sehr viele Effekte.
Und die sieht man auch. Du siehst einfach auch, dass Leute halt in, wie heißt das, The Volume stehen. Dieser neuen Erfindung, die echte Kulissen überflüssig macht. Ein hyperrealistischer Projektionsraum, in dem man die fertig kostümierten SchauspielerInnen stellen kann. Das sieht man aber immer ein bisschen. Und das sah man in Fury Road absolut nie.
Es ist ein bisschen The Volume, es ist ein bisschen australisches Hinterland. Es ist schon noch viel vor Ort gedreht worden. Also die sogenannte Shooting Crew, also die Crew, die anwesend ist beim Dreh. Das deutet schon auch darauf hin, dass mit Modellen und vielen Komparsen gearbeitet worden und nicht nur CGI, hat zu jedem Zeitpunkt mindestens 1100 Menschen betragen. Das heißt, mindestens 1100 Menschen sind an jedem Drehtag dort aufgelaufen, um einen Film zu machen. Deswegen manche Motive zum Beispiel gar nicht bedreht werden konnten. Also zum Beispiel gibt es ein Minenszenario, was einer australischen Mine nachempfunden ist, aber man hätte dort tief in der australischen Wüste nur 120 Leute unterbringen können, logistisch. Also hat man es gebaut, weil man zu jedem Zeitpunkt über 1100 Menschen hat unterbringen müssen.
Was für ein Aufwand, das wusste ich nicht. Das sind irre Dimensionen. Auch die Geschichte hat viel größere Dimensionen. Eine Tugend von Fury Road war auch die Kompaktheit der Geschichte. Fury Road erzählt einen Zeitraum von sowas wie 2 Tagen und einer Nacht. Und Furiosa hat eine unglaublich große Klammer. Es ist praktisch sowas wie ein dunkler Entwicklungsroman. Furiosa erzählt einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren, grob geschätzt. Und schildert die Entwicklung, die Charakterwerdung eines Mädchens, das entführt wird und das sich ihren Entführern anpassen muss, um zu überleben. Und es ist die Geschichte des Charakters, den Charlize Theron in Fury Road gespielt hat. Es ist eine weibliche Actionheldin und die Frauen sind aber nicht ins Kino gekommen, was die Auswertung der Zuschauerzahlen gezeigt hat. Die männlichen Actionfilmfans fühlen sich sowieso verarscht und schwallen dauernd rum, so von wegen, oh, ihr nennt es Mad Max und da ist gar kein Mad Max. Was? Da ist eine Ding Frau. Und man, Mad Max hat ein Cameo in einer einzigen Szene. Eine kleine Cameo-Szene, genau. Sieht man, wie er teilnahmslos zuguckt. Bloß nicht involviert werden in andere Leute. Mist. Und und dann irrerweise findet Furiosa ungefähr nach 2 Dritteln des Films so eine Art Mentor, Obi-Wan, der so angezogen ist wie Mad Max, aber es ist nicht Mad Max, aber es ist so ein Mad Max-ähnlicher Superfahrer-Tough-Typ, der sie irgendwie adoptiert und sie haben irgendwie eine Liebesgeschichte, die unglaublich puritanisch erzählt wird. Sie drücken sich oder so. Es gibt nicht mal einen richtig nassen Kuss oder so. Es gibt keine Sexszene, weil George Miller einfach super vorsichtig ist, super woke ist und er will keine...
Ich weiß nicht, ob er super woke ist. Ich
glaube, irgendwie schon und das ist cool und das, finde ich, hat auch Fury Road genutzt. Aber also hier fällt es irgendwie auf,
dass... Wenn du seinen Vorgängerfilm siehst, dann gibt es ja durchaus Harem-Szenen und...
Ja, aber sehr ästhetisiert. Aber du hast keine...
Man sieht gar keine Genitalien, keine steifen Schwänze, keine
nassen Muschis. Du siehst keine Lust.
Nein, ja,
du siehst keine Lust und hier auch nicht. Und das Eigenartige ist, dass in der Welt von Mad Max, in der Welt von Furiosa, wird alles lustvoll getan. Es wird lustvoll geschrien, gefahren, geschlagen, gekillt. Aber wenn sie dann eine Liebesszene haben, dann drücken sie sich wie Primaner. Das ist seltsam. Also naja. so eine leidenschaftliche Wuchtbrumme wie ein Mad Max Film und dann finden sie zueinander und drücken sich.
Ich habe ehrlich gesagt keine Sexszene vermisst.
Natürlich nicht, weil du Spaß hast.
Ja, warum? Also es gibt ja diese... Das ist wie so eine TV-Spielfilmbewertung. Erotik 0 von 3 Sternen. Entschuldigung.
Mir ist es aufgefallen.
Entschuldigung, Ben Shadow. Ben Shadow ins Wort
gefallen. Es ist doch nur logisch, dass man, wenn man in der Wüste lebt, versucht, jeder Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, Flüssigkeit zu verlieren. Und Sex ist ein Weg, wie man überflüssig...
Außerdem Sandkörner in der Kämme.
Auch scheiße. Sandkörner also. Aber man könnte ja auch dafür sorgen, dass zumindest zum Beispiel... Ich wollte jetzt Witze über aufgenommenes Ejakulat machen, aber vielleicht lasse ich das einfach mal. Aber
danke.
aber
das wäre immer noch sehr nachteilig für eine Seite.
Was verlieren ja alle irgendwie Flüssigkeiten, die man wieder aufnehmen kann. Aber was bei Furiosa auch faszinierend ist, ist bei Talking About neue Technologien. Es gibt also eine kindliche Darstellerin, von die die junge Anna Taylor-Joy spielt. Und es gibt die erwachsene Anna Taylor-Joy, die die erwachsene junge erwachsene Furiosa spielt. Und der kindlichen Darstellerin ist wie auf so einem, also nicht nur wie auf so einem Rad, sondern auch auf so einem Rad, von Anfang an 30% Anna Taylor-Joy beigemischt. Wow. Und das wird hochgedreht bis zu 80% Anna Taylor-Joy. Das heißt, sie haben eine Technologie entwickelt, bei der du quasi Charakteren, wenn du jetzt KinderdarstellerInnen hast und die sollen aussehen wie der erwachsene Mensch später, prozentual Züge dieses erwachsenen Charakters zugeben kannst, was eine verrückte Technologie ist.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Da gibt es diverse Making-of-Videos zu auf YouTube, check das aus. Es ist wirklich wie auf einem Drehrad, wo du sagen kannst, 30%, 40% und dann wird dieser Mensch, diese Kinderdarstellerin, wird dann einfach immer mehr Anna Taylor-Joy.
Das ist so verrückt, das ist mal klug gedacht. Ich benutze meine visuelle AI-Technologie eigentlich immer nur, um meine erotischen Wunsch-Szenarios zu kreieren. Und das ist mal jetzt aber ein guter Einsatz von dieser verrückten Zukunftstechnologie. Mhm. Furiosa ist also umfangreicher, Furiosa ist pompöser, Furiosa ist länger, Furiosa hat noch mehr Personal, Furiosa ist nicht so tight, Furiosa hat sogar Kapitelüberschriften. Ich glaube, Furiosa ist unterteilt in 4 oder 5 Kapitel und dann ganz am Ende gibt es sogar ein Voice-Over in einem Mad Max-Film. Also ein Voice-Over ist ja die Sache, die sofort Unmittelbarkeit rausnimmt aus dem Film. Und dann ist das so eine Art Monolog über die Sinnlosigkeit und über das Immergleiche des Krieges. Hm. Und dachte ich, wow, dieser Film ist übervoll. Furiosa ist immer noch besser als die meisten Filme. Für mich als Fan super interessant, ein super Genuss.
Es ist auch
ich kann aber verstehen, dass er für viele zu sperrig war und für zu wenig nachvollziehbar war.
Für viele ist es bestimmt auch schwierig gewesen, den Film anzunehmen, weil sie mit unfassbar hohen Erwartungen reingegangen sind.
Ja.
Wie viele Leute ich nach der Pressevorführung getroffen habe, die gesagt haben, ich habe gehofft, es wird der Film des Jahres. Das ist natürlich wirklich eine, wenn das der Anspruch an den Film ist, wenn man sich reinsetzt, dann ist es schwer, den unvoreingenommen zu gucken. Gerade auch, weil so viele Leute Fury Road auf ihrer absoluten Top- oder ewigen Top-Ten-Liste haben. Man muss sagen, die Set-Pieces, die einzelnen Action-Sequenzen, fast wie bei The Good, The Bad and The Ugly, der Film ist in losen Sequenzen aneinander geknüpft, sind immer noch ziemlich gut. Die Action ist, George Miller ist der Typ, der physikalische Action immer noch am grafischsten und klar koordiniertesten darstellen kann. Es gibt keinen, bis heute glaube ich, keinen Action-Regisseur, der ihm, was das betrifft, bei so großen Action-Sequenzen irgendwie gewachsen ist. Das fängt an mit dieser jungen Furiosa, die einer entführten, also der Mutter der jungen Furiosa, die der Entführten hinein in die Wüste aus einer kleinen Oase, die ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen woke aussieht mit ihren Solarzellen und Windrädern, folgt. Das ist schon eine fantastische, fast wortlos erzählte Actionsequenz, bei der alles immer klar ist und man trotzdem super involviert ist. Ich finde es einen wirklich guten Film weiterhin.
Ja,
es ist kein Fury Road. Es ist auch super weird, dass im Abspann, ohne irgendwas zu spoilern, dann so Fury Road-Szenen kommen, weil es das Sequel ist. Aber es ist ein guter Film.
Der Film Furiosa endet praktisch eine Stunde, bevor Fury Road anfängt. Und dann im Abspann sieht man dann Fury Road und dann hatte ich kurz so ein Gefühl wie, das echte Ding. Und das ist ein
ja, aber
doofer. Also man muss dankbar sein, für was man kriegt, und man kriegt eine Menge bei Furiosa. Man kriegt vielleicht zu viel. Und ich persönlich hasse Prequels. Also wieso kann man nicht einfach weiter, was Mad Max noch so erlebt im Wasteland? Wieso nicht Mad Max hat die Sache geklärt da und dann fährt er woanders hin und dann ist ein anderes Problem. Wo ist das scheiß Problem? Wieso musst du jede Seite von einem scheiß Skizzenblock verfilmen? Ich raff es nicht. Was ist das mit Prequels?
Was? Also ich finde.
Du redest wie ein wahrer Fan, finde ich. Das klingt wirklich so.
Wir werden auch noch über The Acolyte reden, was das Prequelstige ist, was Star Wars sich bisher geleistet hat. Vielleicht reden wir.
Sekunde, ich würde eine Sache
kurz unbedingt
zwischenschieben. Wegen des Erotikmangels in Furiosa würde ich gerne einen obskuren kleinen Film dazwischen schieben. Den neuesten Film von Claire Denis gibt es auf Prime, Stars at Noon, er ist mit Margaret Qualley, unglaublich viele Nacktszenen. Ich kann ihn empfehlen und ich stürze mich auf jeden neuen Claire Denis-Film. Sie wurde berühmt mit ihrem Film Chocolat, viele Preise gekriegt, aber keine Filmemacherin frustriert mich so.
Nicht nur viel Postapokalypse heute im Podcast, auch viel nackte Margaret Qualley. Wir sind Kinds of Quietness auch in der fantastischen Gruppensex-Szene.
Ja, und deshalb werden wir nämlich Kinds of Quietness danach machen, aber auch da sieht man sie nicht so viel so nackt und so verzweifelt wie in Stars at Noon. Es ist ein Film über eine gescheiterte Journalistin in einer südamerikanischen Diktatur, die irgendwie das Land verlassen möchte, die irgendwie in Sicherheit sein möchte, die aus Spaß und aus Protektionsgründen mit Männern schläft und die in ein Agentenmysterium reingezogen wird. Es ist ein Film, der viel über die Stimmung macht. Der Titel Stars at Noon ist ein Song der Band Tindersticks. Und vielleicht kennt ihr die Tindersticks. Es ist eine etwas traurige Akustik-Pop-Band, die viele Leute lieben. Und ich mag eigentlich traurige Akustik-Pop-Sachen nicht so. Dieser Film aber als Stimmungsbild hervorragend. Aber weil es Claire Denis ist, macht sie immer frustrierende, seltsame Sachen. Zum Beispiel es muss ein Fluss überquert werden und der eine Typ hat einen weißen Anzug. Und dann sagen sie, in der Dunkelheit sieht man, dass es alles weiß ist. Hier hüllen sie sich ein mit dieser schwarzen Decke. Dann hüllt er sich ein mit einer schwarzen Decke, dann überqueren sie den Fluss am helllichten Tag. Man sieht die Sonne scheinen. Und du denkst so, was gucke ich hier gerade? Ist das irgendwie fünfte Wand durchbrechen? Ist es Brechtsche Theorie irgendwie? Geht es darum, uns darauf hinzuweisen, dass wir nur einen Film schauen? In jedem Claire Denis-Film sind ein Dutzend von solchen Sachen, die mich tierisch nerven. Aber in der unmittelbaren Schauspielerführung, in der Darstellung von Verzweiflung und verzweifelter Lust, in der bitteren Erkenntnis, dass Erotik uns eben nicht befreien kann aus allem, ist das ein toller, verrückter Film im Stil der 70er Jahre. Aber er ist vom letzten Jahr und ihr könnt ihn sofort schauen auf Prime.
Lief letztes Jahr in den Kinos, ist ein bisschen untergegangen, hat so mäßige Kritiken seiner Zeit, ich glaube in Cannes erhalten. Ist er gestartet und einer der Claire Denis, also ein Claire Denis-Film, der bei A24 gelandet ist.
Ja, und ich kann es allen Margaret Qualley-Fans empfehlen und allen Fans von verrückter Sexy-Depri-Scheiße.
Wenn wir über mehr Erotik reden, fällt mir auch ein, wir reden ja heute über Fall Guy, die Colt Sievers, ein Colt für alle Fälle, Kinoverfilmung. Der Regisseur David Leitch hat 2017 einen fantastischen Film mit der Mad Max-Darstellerin Charlize Theron gemacht, nämlich Atomic Blonde. Eine wirklich kleine Actionperle, bei der man sich bis heute fragt, warum kriegt John Wick fucking 3 Sequels und eine Spin-Off-Serie, die ziemlich mäßig ist? Warum gibt es keinen Atomic Blonde Sequel? Oder sollte mal eventuell ein Atomic Blonde John Wick Crossover geben? Es gab immer mal Gerede, es sollte einen Comic geben. Aber Atomic Blonde ist wirklich ein feiner kleiner Actionfilm, von dem ich gar nicht weiß, ob er bei einem Streamer gerade rumliegt, der gute Action hat. Also
ich finde ihn sogar riesig. Das ist ein riesiger Actionfilm und in dem Jahr war er in meinen Top 5. Oh, ich kann es nicht glauben, wie gut er ist. Und ich habe ihn neulich nochmal wieder gesehen auf einem Streamer, er lief auf Netflix. Und ich fand ihn noch besser. Hat auf jeden Fall die besten Action-Szenen, hat die straffste Vorwärtsbewegung. Generell, also
David Leitch nimmt seine DarstellerInnen immer in so eine Art Bootcamp, also David Leitch ist auch erster John Wick und lässt sie quasi ausbilden in Grundlagen Martial Arts, Hand-to-Hand-Combat, wie sagt man, Faustkampf und lässt dann vor der Kamera sie fast alles selber machen. Also es gibt so eine tolle Treppenhaus-Prügelszene in dem Film.
Es ist
90% Charlize Theron, die ihr da seht. Und das macht es auch so glaubwürdig. John Wick ist ja genauso mit Keanu Reeves. Jetzt hat er auf jeden Fall einen Film gemacht, in dem Ryan Gosling auch einen nicht unwesentlichen Teil seiner Stunts gemacht hat, insbesondere einen tiefen Sturz und der eine Hommage an die Stuntmänner dieses Universums ist, basierend auf einer Glenn A. Larson Serie. Glenn A. Larson ist unter anderem auch noch für Knight Rider und viele 70er und 80er Jahren Serien verantwortlich, die in Deutschland überaus erfolgreich gewesen ist, nämlich ein Colt für alle Fälle. Das wäre jetzt eigentlich dein Einsatz, die Titelmelodie zu singen.
Ich bin der unbekannte Stuntman und ich habe mit Fire Force geschlafen.
Das stimmt. Lee Majors, der Darsteller in der Originalserie, hat tatsächlich mit The Unknown Stuntman ja einen Nummer 1-Hit gehabt in Deutschland und sagt in Interviews regelmäßig gerne, dass das ja keine große Kunst wäre, weil auch David Hasselhoff in Deutschland einen Nummer 1-Hit gehabt hat.
Gemein.
Was denn das ist?
Colt Sievers, ich muss euch das jetzt fragen.
Ja.
Weil, also, frag uns. Ich glaube, man darf das gar nicht so sagen, aber ich sag's trotzdem.
Du darfst alles sagen.
Ich mag eh keine.
Das stimmt. Oh,
bitte.
Komm jetzt schon.
Also,
bitte.
Als Kind.
Ja.
Als männliches Kind fand man die Assistentinnen, es gab ja zwei,
aber vor allem Jodie,
immer super hot.
Ja, man hat sich immer gefragt, hat sie diesmal vielleicht vergessen, den Bikini anzuziehen, wenn diese Tür im Vorspann aufgeht? Aber nein, sie kommt wieder mit dem blauen Bikini raus.
Kein fünfjähriges Ich. Keine Chance.
Wenn man sich das jetzt anguckt, ist das ungefähr das Schabrackigste, was man sich überhaupt vorstellen
kann. Das stimmt nicht. Heather Locklear, da tust du Unrecht. Heather Locklear war während der Serie leider ziemlich auf Kokain die ganze Zeit, was wahrscheinlich geholfen hat, um schlank zu bleiben. Und hat dann den Gründer von Cocaine Anonymous geheiratet, auch der sie da rausgeholt hat. Hat nur ein Jahr gehalten. Aber anyway, Heather Locklear.
Hat sie davor oder nach dem Bon Jovi-Gitarristen geheiratet?
Das war nicht Heather Locklear, das war auch ein ehemaliges Model und Darstellerin. Sie war nicht mit Richie Sambora zusammen. Sie war, hat danach.
Ich bin meine Glamour-Blondine.
Aber sie hat sehr, sehr viel Geld. Sie hat wirklich sehr, sehr viel Geld mit Bikini-Postern gemacht.
Und zwar zu Recht.
Sehr prominent gefeatured übrigens noch in einer Reservation Dogs-Folge. Haben wir über Reservation Dogs gesprochen? Ja. Wir haben über Reservation Dogs gesprochen in einem Patreon-Podcast.
Sag mal, Ben, aber ich war großer
Heather Locklear-Fan.
Ich bin das immer noch. Und ich möchte das jetzt aber ernst nehmen, was Ben sagt. Du sagst, das waren die beiden Assistenten von Colt Sievers waren für dich das aller anziehendste und heißeste. Das war im Grunde das weibliche Ideal. Wenn ich mal groß bin, dann das.
Ja, aber ich würde sagen, präpubertär.
Ja, also das, ja, das Sexiste, bevor man Sex verstand.
Alle Kinder auf meinem Schulhof wollten in der Grundschule Stuntman werden, weil Colt Siebers so oft im Vorabendprogramm des ZDF rauf und runter gedudelt wurde.
Alle Kinder sind dann irgendwo von Garagendächern gesprungen.
Diese Serie hat einfach popkulturell so viel mehr Einschlag gehabt als in Deutschland als in den USA. Und in den USA zum Beispiel ist die Serie wirklich mittlerweile komplett unter Obskurität zu verbuchen, was vielleicht einer der Gründe ist, warum der Film trotz quasi Darstellerinnen, ich sag sehr viel quasi, trotz Darstellerinnen aus Barbie und dem letzten Christopher Nolan-Film so gefloppt ist. $175 Millionen bis heute. Ich guck kurz nach, wer Richie Sambora geheiratet hat.
Ja, das muss wohl sein. Also du findest also jetzt, wenn du zurückblickst...
Du hast Heather Locklear. Fuck off. Ja. 94 bis 2007 waren die verheiratet. Ich dachte...
Ich hatte recht, aber ich habe nicht dafür gekämpft, weil ich wähle meine Kämpfe.
Ich glaube, Heather Thomas ist auch die Colt Siebers Darstellerin und ich habe Heather Thomas. Heather Thomas ist die Colt Siebers Darstellerin
und Heather Locklear.
Ja.
Wer ist denn die andere Colt Siebers Darstellerin?
Es gibt nur eine Assistentin. Dann gibt es noch Howie Manson, der allerdings von einem Mann gespielt wird.
Definitiv. Es ist eher so ein Gamma.
Aber es gab zwei
Assistenten. Und es gibt eine, er ist ja Stuntman, der als Kopfgeldjäger nebenberuflich tätig ist, wenn seine Jobs nicht reinkommen. Und es gibt immer so eine End-40er, Anfang 50er Frau, die meistens am Telefon halbnah kadriert zu sehen ist, wie sie Colt anruft und sagt, hier könntest du den und den Job machen. Und die wechselt aber auch in den Staffeln, weil die Darstellerin irgendwann... Es gibt eigentlich nur diese eine extrem hübsche Heather Thomas-Assistentin, die ich mit... was echt mies ist, mit Heather Locklear verwechselt habe. Aber fairerweise muss man sagen, es sind beides Blondinen im gleichen Alter.
Mit demselben Vornamen, ich denke, du bist aus dem Schneider.
Ich finde auch.
Ich finde nicht.
Mach dich nicht fertig. Auf jeden Fall, The Fall Guy kam ins Kino und müsste eigentlich ein Hit sein. Alle lieben Ryan Gosling, alle lieben Emily Blunt, alle haben das gesehen als Kind. Und
in Deutschland zumindest.
Und Leute gehen nicht hin. Ich war da und ich fand, es war der perfekte Unterhaltungsfilm.
Ich war auch da. Es war leider vorher die Kalifat-Demo vor dem Kino. Ich musste mich erst die Kalifat-Demo
2000 drängen. Junge Männer fordern zornig das Kalifat. Das ist genauso, als wenn 2000 Typen in SA-Uniform Hitler zurückfordern.
Und dann, als wär das nicht genug, hat vor meinem Eisladen in Hamburg-Willingsburg am bisher heißesten Tag des Jahres alle Leute hatten so wenig an wie möglich, haben so eine Art Sehnsuchts-Seppuku fast gemacht, um noch ein bisschen Eingeweide rauszuholen, weil es so heiß war. Und dann steht da dieser Typ im dicken Kapuzenpulli mit langer Hose vor meinem Eisladen. Und warum hat er diesen Kapuzenpulli an? Warum? Weil da drauf steht Kalifat und hinten steht drauf Monarchie durchgestrichen, Demokratie durchgestrichen, Oligarchie durchgestrichen. Und dann in Anführungszeichen, wir wissen alle, was gemeint ist, Marionettenherrschaft durchgestrichen, Diktatur durchgestrichen und dann in kapitalen Lettern Kalifat. Und man denkt so, Digga, es sind über 30 Grad, alle sind nackt. Und du hast einen Kapuzenpulli an, auf dem steht Kalifat.
So wird das aber im Kalifat.
Du musst viel mehr anziehen. Als wäre nicht diese braune Uniformfarbe auch schon nicht so optimal besetzt.
Ja.
Tja, muss man sich...
Deine Nachbarn.
Einfach nicht drüber reden, finde
aber,
ich.
Aber
einfach nicht drüber reden, einfach nicht ignorieren.
Einfach nicht sag ignorieren.
Sag ich auch immer.
Meine Theorie zu Fall Guy ist... schlechter Titel, deswegen geht keiner hin.
Keiner weiß,
worum es geht.
Aber in den USA hieß die Serie Fall Guy.
Ah, okay. Das weiß ja hier keiner. Ich wusste es nicht.
Hier hätte man sagen können, ein Colt für alle Fälle. Vielleicht, aber auch nicht die... Also, hätte wahrscheinlich mehr Leute abgeholt. Eine Theorie ist bestimmt auch, dass es so ein Metafilm ist. Es ist wieder ein Film, bei dem Hollywood Nabelschau betreibt. Ähnlich wie... Ja. Bei anderen gefloppten Filmen der jüngeren Geschichte, die die 20er oder 30er Jahre in Hollywood verfilmen wollten, ist es ein Film über die Filmbranche. Es ist sehr, wie sind die Abläufe, welche Positionen gibt es, wer macht was. Es ist für jemanden, der filmschaffend ist, ziemlich interessant. Für jemanden, der kein tieferes Interesse an Film hat, ist es vielleicht manchmal ein bisschen zu meta.
Ja, das ist vielleicht so. Dann habe ich gehört, dass die jungen Leute eben... Ryan Gosling und Emily Blunt nicht, als Sexsymbol sehen. Sie akzeptieren Zendaya und Timothy Chalamet und deshalb klappt Dune 2. Aber
hat jemand Challengers gesehen von euch?
Habe ich nämlich leider verpasst.
Fantastischer Film, aber können wir an anderer Stelle drüber reden? Vielleicht im Bonus-Podcast?
Ja. Also, es gibt eine Menge Theorien, was das Problem gewesen sein könnte mit Fall Guy, weil ich den Film gesehen und war so wundervoll unterhalten und ich dachte, Leute wissen nicht, wie man sich amüsiert
im Film. So leicht und so witzig, aber so nicht dumm und dann doch gute Actionsequenzen. Der Film hat wirklich viel für sich, er bringt viel mit, wenn man dann einmal im Kino sitzt, aber vielleicht ist es, wie Ben gesagt hat, Leute wissen nicht, warum sie bei einem Film, der Fall Guy heißt, der aus keinem Franchise erwachsen ist, der keine traditionellen Actionstars so richtig mitbringt, vielleicht wissen sie nicht, warum sie da reingehen sollten, weil der Film einfach schlecht zu pitchen ist als Trailer vielleicht.
Ja.
Und es ist auch eine etwas verrückte Geschichte, die sich wie Mad Max auch auf eine Art und Weise unter anderem auch um Face-Swaps in Überwachungskamera-Videos in dem Fall dreht.
Ja. Aber es ist immer alles, es ist wirklich, weiß ich nicht, früher wäre so ein Film vielleicht gedreht worden mit Cary Grant und Audrey Hepburn oder so. Ja. Irgend so eine leichte Stanley Donen-Nachmittagskomödie.
Oder vielleicht wäre es auch in den Begegnungen der beiden, hätte man vielleicht versucht, so ein bisschen Screwball-Flair irgendwie reinzubringen, wenn die beiden sich verbal battlen. Das wäre alles. Und das ist es. Es ist eine leichte Martinet-Komödie. Ich habe ihn tatsächlich in einer Martinet-Vorstellung neben der Kalifats-Demo From the River to the Fuck You gesehen. Es ist eine schöne Komödie. Ryan Gosling spielt einen Stuntman, der mit einem Unfall rauskatapultiert wird aus seinem Job, vermeintlich von seiner Ex zurückbeordert wird und in eine Art Verschwörungstheorie, bei der es darum geht, einen Mord zu vertuschen, hineingezogen wird und zum Täter gemacht werden soll.
Aber das ist egal. Es geht darum, dass Ryan Gosling und Emily Blunt sich auf eine entzückende Art bekriegen und lieben. Und es gibt echt gute Action-Sequenzen. Am besten ist diese Autoverfolgungsjagd, wo sie dann in diesem Müllcontainer durch die Stadt geschlittert werden.
Das ist super. Die Boot-Action-Sequenz ist auch ziemlich gut. Im Sinne von, er hat die Hände hinterm Rücken gefesselt und muss rückwärts ein Speedboot durch den Hafen von irgendeiner australischen Stadt lenken.
Ich finde, es ist auch sowas wie das ideale Date-Movie. Also, wenn ihr eine gute, leichte Zeit zu zweit haben wollt, schaut das mit eurem Freund, eurer Freundin und knabbert was Leckeres und schmust zwischendurch. Also, das ist ein Film dafür.
Er hat viele gute Needle-Drops und eine wirklich sehr lustige und gute Phil Collins Against All Odds. Karaoke-Szene. Wie ein polnischer Freund von mir mal gesagt hat, als das Formatradio noch eine Sache war, Deutschland ist für ihn nachts auf der Autobahn fahren, alle Sender durchskippen und irgendwo kommt Phil Collins.
Ja. Und was ist falsch daran?
Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt Phil Collins wieder. Ich meine, in den 80ern war es so leicht, Phil Collins zu hassen, weil überall, wo du hinschautest, war seine hässliche Hackfresse und so. Und überall, was du anmachtest, kam immer Phil Collins. Und du dachtest, da, hör doch auf. Aber jetzt, das ist schon gut.
Er ist echt ein guter Songwriter.
Er ist echt ein guter Songwriter, einer der besten Schlagzeuger und ein ziemlich guter Sänger. Und wir waren einfach gemein und blind. Er war zu erfolgreich und ich war zu missgünstig.
Er stand einfach für die falschen Leute. Die falschen Leute haben Phil Collins gehört.
Wahrscheinlich. Ja, Mister. Entschuldigung, Phil. Kannst du mir noch einmal verzeihen?
Er ist, glaube ich, nicht so gut
jetzt, mit seinen Ex-Freunden. Jetzt hat es ihn dahin gerafft, so halb. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt ist es auch egal.
Sein Rücken ist im Arsch, ne?
Ja, er ist auch so traurig. Es gibt niemanden traurigeren als Phil Collins.
Ist das so? Es gibt niemanden trauriger
als Phil Collins? Traurig.
Er ist unglaublich traurig. Aber das weiß man. Und du musst nur alle Fragen, die bei ihm ein- und ausgehen, nämlich niemand mehr.
Okay, wir machen weiter mit einem Film, der ziemlich erfolgreich gelaufen ist bei einem Blockbuster, der immerhin sowas Richtung 350 Millionen Dollar weltweit gemacht hat, der auch nicht der erfolgreichste Film des Jahres ist, aber sowas wie Platz 3 oder 4. Der vierte Eintrag im Planet der Affen-Reboot. Und wenn ihr irgendwann eine Orientierung haben wollt im Planet der Affen-Franchise, machen wir für unsere Super-Patreons so eine Planet der Affen-Was-Geht-Folge und überhaupt Affen im Kino. Unser Charlie, Bernd wird die besten unser Charlie-Dialoge rezitieren. Wir sprechen über die Sodomie-Klassiker Pimmelalarm mit Pavian. Und es ist so schön, es ist schön warm.
Ich wünschte, du hättest das nicht gesagt.
Entschuldigung, ich habe mir das gerade ausgedacht und fand mich selber.
Ja, das hast du dir ausgedacht, ne? Aber warum bist du darauf gekommen? Welche kranken Windungen nimmt dieses Hirn? Aber das ist dann.
Das ist dann und jetzt ist auf jeden Fall der vierte Film. Nach 7 Jahre lang gab es keinen Film. Aber jetzt gibt es Planet der Affen. Was ist der genaue Titel? Kingdom of the Planet of the Apes, oder?
Diese Titel sind alle so umständlich. Kleiner Spoiler, ich liebe Planet der Affen. Ich liebe den Originalfilm mit Charlton Heston. Liebe ihn wirklich.
Vorgestern Abend übrigens den Strand, an dem die Freiheitsstatue am Ende ist, von Planet der Affen, dem ersten von 1968 mit Charlton Heston, spielt einen Strand in Korsika in der ziemlich mittelmäßigen Apple TV Plus Serie Loot auf Deutsch Reich, ein sehr müder Ted Lasso Aufbruch ist. Aber der Strand kommt vor und ist sehr
ist es derselbe, also das Ende des Originalplanet der Affen ist in Korsika gedreht worden?
Nein. Es ist ein Stand-in-Strand mit Korsika. Sie fliegen am Ende dieser ersten Staffel, fliegen sie vermeintlich nach Korsika, aber es sind alles Location um Los Angeles. Das ist sehr offensichtlich. Okay. Aber genau, es ist eine Serie mit der tollen Maya Rudolph, die ich sehr liebe, sowohl als Prince-Cover-Künstlerin, aber auch als Schauspielerin. Aber die Serie ist leider nicht so gut, hat aber trotzdem gerade eine zweite Staffel bekommen.
Ja.
Naja, anyway, kann du liebst Planet der Affen? Wir alle lieben Planet der Affen. Was ist bei dir mit Planet der Affen?
Ich liebe Planet der Affen.
Du liebst Planet der Affen.
Das muss man einfach tun. Und
auch den Tim Burton-Film. Aber wir reden
selbst der Tim Burton-Film hat viel Gutes.
Okay.
Aber es würde zu weit führen. Ich mochte die Reboot-Serie von Matt Reeves nicht so. Ich mochte auch den Matt Reeves Batman-Film nicht so. Ich mochte, wie Andy Serkis spielt, natürlich. Die Tricktechnik ist fantastisch. Den ersten fand ich noch okay, zweiten und dritten fand ich ätzend, muss ich ehrlich sagen, weil das war mir alles zu traurig.
Der dritte ist wirklich super, super, super düster. Also,
das war es, diese Düsterkeit, dieser komplette Fatalismus.
Caesar stirbt,
vorher stirbt
ohne mich.
Vorher stirbt sein Kind. All das passiert in einem Mainstream.
Hört doch auf.
Genau, aber man muss sagen, Planet der Affen hat sich damit auch irgendwie eine Reputation erspielt als
ernstzunehmende
Block, als Blockbuster-Franchise für denkende KinozuschauerInnen, die ihr Gehirn eben nicht an der Kinokasse
abgeben
wollen.
Ich habe gedacht und habe gesagt, ich will, dass es ein bisschen schöner wird.
Und das habe ich bekommen mit dem neuen Planet der Affen. Ich liebe den neuen Planet der Affen jetzt fast wieder genauso wie den Ursprungsplanet der Affen. Und das liegt daran, weil es ein episches, klassisches Abenteuer ist.
Es
ist ein klassischer Abenteuerfilm, der sich Zeit nimmt. Eine Entfernung muss zurückgelegt werden, eine Gruppe muss sich zusammenraufen.
Jemand muss vom Jungen zum Mann werden auf eine Art und Weise.
Ja, und jemand muss seine Reputation wiederherstellen und so weiter. Es ist eine klassische Heldinnenreise in diesem Fall.
Mhm.
Ich mochte den Film sehr und auch, er ist voll von visuellem Genuss. Dies ist eine helle Welt. Der Einstieg in diese Welt ist nämlich das Gegenteil von Feststecken im Dreck. Du schwingst dich auf. Es geht um einen Initiationsritus.
Adlereier müssen gestohlen
werden. Junge Affen müssen auf die Skelette alter Wolkenkratzer klettern, die wild überwuchert sind von Schlingpflanzen und dort irgendwelche Adlereier bergen. Denn so erfahren wir nebenbei, die Welt nebenbei erklärt durch, ich hab Schluck auf, ne? Ist das niedlich? Macht mich das attraktiver als vorher? Sollte ich einfach aufhören zu sprechen? Nein, ich will diesen Gedanken zu Ende bringen. Also gleich am Anfang, wundervolle Idee, Idee des Drehbuchs. Ich trinke noch einen Schluck Wasser.
Nimm einen Schluck
Dass
Wasser.
Du dich also aufschwenkst und diese Welt im Überblick siehst.
Welche Strategien funktionieren bei Schluck auf? Ins Licht gucken, also Backpfeifen, erschrecken?
Fall, ja, was auf jeden Fall immer funktioniert, ist tatsächlich also alle Löcher zu halten und jemand setzt einem ein Trinkglas an und man schluckt. Man kriegt es leider alleine nicht hin, weil man nicht alleine trinken kann, um alle Löcher zu halten.
Funktionieren Milchshakes? Weil ich habe Milchshakes mitgebracht.
Was ist mit dir los?
Alter!
Milchshakes.
Droge der Wahl, Penny, Ready Shake Milchshakes. Möchtest du, dann mache ich das jetzt. Das ist, wenn drei Leute gleichzeitig den Milchshake schütteln.
You're just gonna shake it off, shake. Early in the morning, shake. Later in the evening, shake.
My milkshake is better than yours. Okay, ich kann keine Kili-Songs rezitieren.
Es gibt sehr viel Live-Footage
von Milkshakes?
Taylor Swift.
Wie sie Milkshakes schüttelt?
Hier in Deutschland. Sieht erstaunlich leer aus, dafür, dass es ausverkauft ist.
Es war ausverkauft in fünf Sekunden.
Ja, das sieht aber...
Wieso ist denn da keiner?
Und es sieht überhaupt gar nicht nach guter Laune aus. Das finde ich auch lustig. Das Publikum ist überhaupt gar nicht...
Ich sag 30...
Amüsiert.
30, ich sag...
Weil die sowas denken wie 400 Euro dafür?
Oder weil sie denken, das, aber die fucking Nazis sind zweistellig.
Mm. Ja, das ist echt der Downer.
Deswegen waren wir auch so lange weg, weil wir durchs Land gefahren sind und all diesen Jungwählerinnen und Jungwählern... Die fucking AfD, es waren vor allen Dingen junge Wähler, muss man leider sagen, die fucking AfD gewählt haben, Backpfeifen gegeben haben. Schwarze Pädagogik ist nämlich unsere Pädagogik.
Mhm. Ja.
Okay. Wie ist der Milchshake? Mäßig, oder?
Ich finde ihn total gut.
Schmeckt irgendwie wie eine aufgeschäumte Müllermilch.
Aber das ist doch, was ich will. Das
um nochmal Nazi-Finanzierer
zu Vollmilch, Sahne, Zucker. Kein Problem. Hervorragend. Vielen, vielen
Dank. Und es hat gewirkt. Der Schluckauf ist weg.
Schluckauf ist weg, weil ich mich so erschrocken habe von diesem Geschmacksangriff. Ich dachte, all dieser Geschmack kommt auf mich zu. So lief das. Okay,
für Lebensmittelampel E für essentiell.
Husten. Ich finde also, okay, was mich also gestört hat an den Reboots, ist, dass dauernd so eine schwerfällige politische Allegorie bemüht wurde, von wegen, Toleranz ist so schwer, es ist so nötig. Und im Grunde auch diese fatalistische Weltsicht der
Reboots. Und das ganze Pandemie-Thema kann man leider 2024, möchte das auch niemand mehr in einem Blockbuster-Film sehen. Man muss sagen, das war der Aufhänger des Ersten, dass es ein Virus viral geht.
Ja, und dann auch letztens der Fatalismus der drei Reboot-Filme. Von wegen, das klappt ja doch nicht. Am Ende, all die Leute, die sich um Frieden bemühen, versagen. Und dann gibt es nämlich doch wieder Krieg. Und da können wir nichts gegen tun. Und so ist das nun mal. Das finde ich einfach zu... Das ist keine schöne Botschaft für unsere Zeit. Aber bei dieser neuen Folge, die zwar erzählerisch anknüpft an die drei Reboots...
Aber sehr viel später
spielt und eine völlig neue Welt aufmacht. Ja. Da sehe ich Hoffnung, ich sehe Licht und ich sehe ein episches Abenteuer für Leute, die Herr der Ringe machen.
Und es gibt auch im Kostümbild und in den Szenarien gibt es ein bisschen mehr Anklang an die klassischen Planet der Affen-Filme, finde ich. Also gerade bei die anderen haben sich halt wie Prequels angefühlt und sind Prequels gewesen, ohne dass sie explizit Referenz nehmen auf den Planet der Affen. Das hier fühlt sich ein bisschen mehr nach Abenteuer und klassischer Planet der Affen an.
Ja, deshalb war ich an Bord und die meisten Kinozuschauer waren auch an Bord. Er war nicht so erfolgreich wie der letzte Planet der Affen Reboot-Film. Aber er hat sich gut gehalten an den Kinokassen, was man so sieht.
Absolut. Und er läuft immer noch in einigen Kinos. Er ist demnächst auf Disney Plus zu sehen. Wie gesagt, checkt unseren Patreon-Leitfaden für alle Affenfilme, die bei Disney Plus zu haben sind. Der zweiterfolgreichste Film des Jahres, übrigens nach Dune 2, ist der King Kong, Godzilla. Und dann ist es ja nicht Versus, sondern dieses X and King Kong, der auch wirklich, wirklich ein unfassbar lamer und ziemlich beschissener und ärgerlicher Film ist, der das macht, was zum Beispiel auch das Bad Boys Franchise, da sprechen wir gleich noch drüber, macht, alles an so einer Familiengeschichte aufzuziehen und wirklich, wirklich, wirklich völlig random ist. Kein guter Film, aber zweiterfolgreichster Film des Jahres, dritterfolgreichster Film bisher, Kung Fu Panda
4. Ja. Ihr braucht das, um eure Kinder abzuladen.
Leute wollen also offensichtlich in diesen schweren Zeiten was Helles im Kino, was Freundliches, aber auch irgendwie einen Ort, wo sie ihre Kinder abgeben können.
Ja, ich wollte nie was anderes. Tja, also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das ist der ideale Film für verregnete Sonntagnachmittage.
Guckt ihn im Kino, guckt ihn im Disney-Abo, solange es noch geht, denn auch Disney hat gerade angekündigt, Leute, die ihr Konto teilen mit anderen Menschen, die ihr Disney-Abo splitten auf mehrere Haushalte, werden demnächst freundlich informiert werden, dass das nicht mehr geht. Und entweder können sie dann eine Bonusmitgliedschaft abschließen oder sie müssen auf Disney Plus verzichten und die Scheiße wieder runterladen.
Ja, und das machen jetzt immer mehr Leute und ich habe euch gewarnt. Also das sehe ich richtig, dass wir da mal wieder d'accord gehen und der neue Planet der Affen ist eine Empfehlung.
Guter Abenteuer-Vibe. Du hast mich sofort, also mich hat der Film schon bei dem Trailer, als ich gesehen habe, Affe reitet durch epische Landschaft und trägt einen großen Adler mit sich, wie diese mongolischen Adlerreiter und so. Es hat einen Western-Flair, es hat einen Abenteuerfilm-Flair, es hat auch ein bisschen einen hinterfeindlichen Linien-Flair.
Ein Fantasy-Flair. Es ist auch eine tolle Idee, dass sie die Adler integrieren in die Erzählung. Du hast also immer einen Überblick über die Landschaft. Du hast nie das Gefühl, dass der Film festklebt, irgendwie im Dreck stecken bleibt. Also immer wieder schwingt der Film sich auf und dann zeigt uns ein riesiges Diorama.
Wie bei Assassin's Creed.
Wie bei Assassin's Creed? Du meinst Assassin's Creed dem Videospiel oder dem Film?
Dem Videospiel.
Welchem Assassin's Creed?
Allen.
Allen?
Ja.
Okay. Du hast die. Wie viel hast du denn gespielt und welches meinst du jetzt im Besonderen?
Ich habe gar keins gespielt, aber es ist doch. Ich glaube, man schaltet so Aussichtspunkte.
Guckst du Gamer-Videos?
Dadurch, dass man quasi in den Geist eines Adlers.
Wusste ich nicht. Ich habe nie bei euch Assassin's Creed gespielt, weil ich das so gemein fände, dass man spielt jemand, der andere umbringt für Geld. Das möchte ich nicht sein.
Nicht für Geld.
Ach, im Grunde doch für
Warum
Geld.
Warum weiß ich so viel darüber?
Das ist ja, meistens eine interessante Frage. Hat das alles vorgeschoben. Am Ende geht es nur ums Geld. Aber ja, wir brauchen die Perspektive von oben. Wir müssen Dinge mal aus einer erhöhten Perspektive sehen. Danke, Assassin's Creed. Danke, neuer Planet der Affen-Film mit dem viel zu langen Titel, den ich nicht behalten könnte, wenn ich wollte.
Über dem neuen Beverly Hills Cop liegt, glaube ich, noch ein Embargo dieser Tage. Aber da kommt auch der vierte Film exklusiv auf Netflix. Aber recht gut an den Kinokassen läuft gerade Bad Boys 4, Ride or Die.
Habe ich nämlich ausgelassen. Erzähl uns alles, was du weißt. Ich werde meine dezidierte Kritik zu den Trailern von Bad Boys 4 abgeben.
Gib deine Trailerkritik ab, sag an. Ich bin gespannt.
Ja, ich habe die Trailerkritik gesehen und gedacht, ich habe keine Lust. Okay, was ist deine dezidierte Kritik zu dem Film?
Es ist ein interessantes Franchise im Sinne von, es ist ein Buddy-Movie, das seit den späten 90ern funktioniert. Damals ist diese Michael Bay-Ästhetik stilprägend gewesen. Wenn man es heute guckt, ist es ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, aus der Zeit gefallen, schlecht gealtert mit seinen ganzen Farbfiltern. Und das darf man auch nicht vergessen, der Star der ersten beiden Bad Boys-Filme ist Martin Lawrence gewesen, der damals Big Mamas House, eine sehr erfolgreiche, ziemlich alberne Kinoreihe am Start gehabt hat. Und der größere Star war als Will Smith, der aus dem Fernsehen den Versuch gemacht hat, ins Kino rüberzuspringen. So zumindest die ersten beiden Filme. Beides keine schlechten Filme. Dann gab es jetzt den dritten Film, weil es für Will Smith nicht gut lief. Für Martin Lawrence läuft es schon lange nicht mehr richtig gut. Und es war ein veritabler Hit. Die Zahlen haben alle überrascht, sind besser gelaufen als erwartet. Der Film hat Es ist ein Bad Boys-Film. Wenn man einen Bad Boys-Film sehen will, bekommt man genau das, was man in anderen Bad Boys-Filmen bekommt. Man bekommt Sprüche, man bekommt ein Overacting von Martin Lawrence, das hier wirklich schon ans Grimassieren heranreicht. Man bekommt wenig Geschichte und man bekommt irgendwie Actionsequenzen, die ein bisschen generisch daherkommen. Das so in der Essenz. Wenn man Bad Boys-Filme mag, kann man Bad Boys 4 guten gewissen Szenen. Er hat ein, zwei ganz stabile Actionsequenzen, er hat drei, vier ganz gute Sprüche. Was mich extrem nervt, ist, dass das Bad Boys Franchise, und es wird jetzt ziemlich sicher auch Bad Boys 5 geben, auch zu einer Familiengeschichte geworden ist. Es geht für alle immer darum, irgendwen, der irgendwie verwandt ist, zu retten und irgendwas für die Familie zu
tun.
Wie bei Fast and Furious, wie im King Kong, wie aber auch natürlich in einem Film wie Jurassic Park oder so, dass man alles jetzt in Familienkonstellationen erden muss und als dramaturgisches Skelett nutzt für Blockbuster, das nervt mich. Familien sind irgendwie okay, aber ich möchte gerne sowas sehen wie, naja, Furiosa, wo es nicht um Familie geht, wo nicht die Aufhängung ist, dass am Ende Mama, Papa, Kind zusammen sein müssen und irgendwie gemeinsam grillen können. Ich will das nicht. Entschuldigung, es gibt, lasst euch was einfallen. Das ist ein bisschen schade, weil so viele Blockbuster, Sommerblockbuster-Filme, Fall Guy macht das zum Glück auch nicht, weil so viele Sommerblockbuster-Filme die gleichen Zutaten, die gleichen vermeintlichen Actionsequenzen haben. Wir haben neulich in einem Podcast, glaube ich, darüber gesprochen, über 3 Filme, die alle nacheinander Rom zerlegt haben.
Ja.
In unterschiedlich qualitativ hochwertigen Actionsequenzen. Und irgendwie fühlt es sich zu Baukasten an. Lasst euch ein bisschen mehr einfallen und diese Familienkarte spielen. I don't know. Ansonsten,
es scheint Bad Boys, aber das Einfachste zu sein.
Bad Boys 4, ziemlich, ja, es scheint das Einfachste zu sein. Bad Boys 4, ganz okay. Benutzt ziemlich viel diese sogenannten POV-Drohnen, also Drohnen, die man mit so einer POV-Brille
fliegt. Das ist wieder Michael Bay.
Es ist nicht Michael Bay. Michael Bay hat einen Gastauftritt in dem Porsche des ersten Bad Boy, rennt ihm Will Smith vor die Motorhaube, während er eine Straße überquert mit, weiß nicht, 8 Spuren, stützt sich kurz auf der Motorhaube, guckt, wer der Fahrer ist. Es ist Michael Bay im Porsche des ersten. Mittlerweile fährt er natürlich das aktuelle Porsche-Modell in dem Film. Aber Michael Bay, du hast recht, ist auch jemand, der sehr exzessiv diese POV-Drohnen-Geschichten gemacht hat. Nein, es sind die beiden belgischen, glaube ich, französischen Brüder, die auch den letzten gemacht haben und die den Batgirl-Film gemacht haben, der jetzt auf Halde liegt und nicht veröffentlicht wird. Und noch diese HBO-Serie Piloten gemacht haben, der auch auf Halde liegt für diese, wie heißt denn das? Sculpt heißt die Serie, glaube ich, nach einem Vertigo-Comic, bei dem es, das ich gelesen habe tatsächlich zufälligerweise, bei dem es um einen Indianer geht mit Suchtproblematiken, der als Killerfigur ins Reservat zurückkehrt. Eigentlich eine ganz gute moderne Western-Geschichte. Sollte eine HBO-Serie werden in Richtung Preacher, liegt auch auf Halde. Aber neugieriger sind wir ehrlich gesagt auf den Batgirl-Film und warum der, obwohl er gute, ganz okaye Vorabvorführungen hatte, nicht gezeigt wird. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern.
Ja, alles klar. Auf jeden Fall kann man feststellen, Will Smith wurde vergeben. Leute haben mit den Füßen an den Kinokassen abgestimmt.
Will Smith muss
also nach der Ohrfeige gegen Chris Rock, niemand wollte diesen King Richard Film sehen, wofür er einen Oscar bekommen hat, weil es war einfach so unangenehm.
Niemand wollte sein großes Sklaven-Epos sehen, auf das Netflix gesetzt hat, um damit in der Award-Season, in der Preissaison an den Start zu gehen. Man hat den Film irgendwie unendlich lange verschoben. Niemand wollte das. Peinlicherweise oder unangenehmerweise hat er hier eine Szene, wo er Martin Lawrence Backpfeifen geben muss, damit dieser wieder zu sich kommt.
Oh, echt?
Und man denkt so, wirklich? Oh,
na, echt jetzt?
Vielleicht besser nicht.
Das schmerzt beim Hingucken.
Wir haben aber auch talking about Genrefilme, wir haben auch einen guten Genrefilm gesehen, wie ich fand. Wir waren gemeinsam in Verbrannte Erde, den ich im Februar schon auf der Berlinale gesehen habe. Und ich habe in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, als wäre das modernste Medium der Welt, unbedingt gucken, weil wirklich guter deutscher Genrefilm. Von Thomas Arslan startet jetzt im Juli in den Kinos. Kann man empfehlen.
Im Grunde, es ist ein Krimi und da hören die Gemeinsamkeiten mit Bad Boys auf.
Du hast es als Neo-Melville danach bezeichnet.
Das war mein Eindruck. Also es ist ein Film, der heute spielt in einer wiedererkennbaren Bundesrepublik-Ruine namens Deutschland spielt in Frankfurt und Berlin und der
Held Bochum und Berlin.
Bochum und ich sag dir... Bochum. Stimmt, egal.
Anyway.
Aber wer kann diese Städte unterscheiden?
Yeah.
Und ich dachte, da wäre eine Frankfurter. Egal. Die drehen ihre Filme überall da, wo es Förderung gibt. Und das kann ich ihnen nicht Verdenken.
Ja, tatsächlich es gibt einen ersten Teil zu dem Film Im Schatten, in dem Trojan ist ein Karrierekrimineller oder ein Berufskrimineller. Am Ende, so viel kann man sagen, guckt euch den Film unbedingt an, auch eine absolute Empfehlung, ebenfalls von Thomas Arslan aus dem Jahre 2010, auch einen Berufskriminellen, spielt der am Ende eines nicht optimal gelaufenen Banktransporter-Raubes die Stadt verlassen muss. Insofern macht es schon Sinn, dass er am Anfang dieses Films aus einer anderen Stadt zurückkehrt nach Berlin. Das ist also ein bisschen auch die Prämisse, die man nicht kennen muss, wenn man den Film sieht. Trojan kommt nach Jahren zurück nach Berlin, ist auf der Suche nach einem neuen Job. In der Stadt, in der er vorher gewesen ist, nämlich Bochum, ist eine Sache auch nicht so richtig gut gelaufen. Er sollte Uhren aus einer Villa rausholen. Das macht er auch. Die Übergabe, die auf dem Parkplatz eines Subway-Restaurants stattfindet, geht ziemlich daneben. Die Leute wollen ihn abzocken. Es gibt kein Geld, es gibt keine versprochenen 50.000 Euro, sondern wie sich rausstellt, soll er erst gar nichts bekommen, sondern einfach überfallen werden. Und dann zieht er den Leuten das vermeintliche Geld ab. Und das sind aber auch dann irgendwie nur leere weiße Scheine, und er muss das Ding irgendwie bei irgendeinem Hehler verticken, der will auch nicht mehr so richtig, der gibt ihm noch 12 dafür. Also Stadt wechseln, gucken, was in Berlin geht.
Es läuft nicht so richtig, es ist eine Allegorie auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. wichtig ist halt, wie das erzählt wird. Also du hast diesen extrem nüchternen, sehr reservierten Profi, Trojan, der wirklich gut einbrechen kann, der ein wirklich guter Dieb ist, aber seine Welt wird immer enger, seine Möglichkeiten reduzieren sich. Und hier kommt die Melville-Komponente. Niemand schreit rum in diesem Film, also an einer Stelle mal. Du siehst, wenn sich irgendeine kriminelle Aktivität entfaltet, wirst du meistens so mitten reingeworfen als Zaungast. Du siehst es so aus der Schlüssellochperspektive. Und es geht um die kleinen Gesten, es geht um die Dinge, die er auslässt. Ein sehr unterkühlter Stil zu erzählen. Niemand plappert rum.
Die Dialoge wirken manchmal ein bisschen artifiziell, aber es ist auch das, was ich an Genrefilmen sehr liebe und was bei Serien dann auch oft als procedural beschrieben wird. Du siehst Profis bei der Arbeit zu. Das hat immer irgendwas Faszinierendes. Da muss gar nicht so viel handlungsmäßig passieren. In diesem Fall spielt die Geschichte, und wie auch schon der erste Teil, an dem, was man modern soziologisch Nichtorte bezeichnen würde. Also Orte, die architektonisch oft so unspezifisch sind, wie es irgendwie geht. Es sind günstige Hotels, es sind sehr oft Lidl-Parkplätze, es ist ein Subway-Restaurant. Weil Profis, wie auch jetzt zum Beispiel im The Killer-Film, das ist die Behauptung hier, sich eben nicht an total stilisierten, geilen Orten aufhalten. Sondern an Orten aufhalten, an denen sie eher nicht auffallen, die so allgemeingültig und transitmäßig wie irgendwie sind. Das sind oft Transitorte.
Ist nämlich meine Welt, und deshalb mochte ich Verbrannte.
weil es auch die Orte sind, denen du auf Tour oft begegnest und weil du dich freust, wenn du das vertraute große M siehst oder das Subway-Logo oder das
Burger King. Ich fühle mich wohl auf meinem Lidl-Parkplatz.
Oder das Lidl-Logo.
Hab mir einen Gesundheitssalat gekauft zum Frühstück, und weil mir das irgendwie nicht reicht, dann noch irgendwie ein Schinken-Sandwich dazu.
Und die Geschichte hier ist, es geht um eine Gang von Spezialisten, die einen Kunstraub begehen soll. Ein Caspar David Friedrich Gemälde soll aus einem Berliner Kunstmuseum, wo es im Lager ist, kurz vor dem Rücktransport, entwendet werden. Und es wird eine Crew zusammengestellt. Kein Spoiler-Alert, die Leute, die das Gemälde entwenden lassen, die Auftraggeber dieses Jobs, haben auch nicht wirklich die Absicht, jemals die Kohle dafür, das Gemälde rauszurücken und die Beteiligten vernünftig zu bezahlen.
Ist der Punkt, wo man sich fragt, was ist eigentlich das Geschäftsmodell als Dieb, wenn dich niemand jemals richtig bezahlt? Also das kann man sich ernsthaft fragen, oder man kann sich einfach zurücklehnen und diese wirklich gelungene, unterkühlte Krimi-Geschichte genießen.
Für mich ist Verbrannte Erde einer der bisher besten Filme des Jahres. Ich habe im Schatten geliebt. Ich, Thomas Arslan möchte jetzt eine Trilogie draus machen. Soll er, unbedingt. Ich mag Thomas Arslan. Manche sagen, sie können nicht mit allem aus der vermeintlich aus der neuen Berliner, sogenannten neuen Berliner Schule etwas anfangen, der Thomas Arslan sich unbedingt verbunden fühlt und auch zugehörig ist. Aber er oszilliert irgendwie immer zwischen Kunstfilm und Genre und mit Im Schatten und Verbrannte Erde ist er ziemlich eindeutig auf der sehr straighten Genre-Seite gelandet. Es sind klassische Hard-Boiled-Filme. Wenn ihr Hard-Boiled-Literatur, wenn ihr euren Chandler, wenn ihr euren Hammett gerne lest, dann seid ihr gut aufgehoben
ja, bei also Verbrannte Erde. Wie ist es dann, wenn so ein Hammett- oder Chandler-Charakter jetzt in Berlin Wedding agieren würde? Wie war das denn? Die Antwort bei Verbrannte Erde.
Schön, dass da Einigkeit herrscht. Ja. Wir haben noch zwei andere Filme, die jetzt demnächst starten. Wir waren in der Pressevorführung von The Bike Riders, einem Film basierend auf einem Fotobuch der 60er Jahre, aber dann natürlich auch auf einem Haufen Roger Corman-Filme, die zu der Zeit Motorradfilme populär gemacht haben. Und nicht zu vergessen Easy Rider später auch noch. Du hast mir vorher geschrieben, ich mag eigentlich keine Motorradfilme, aber den möchte ich wirklich sehen. Warum?
Möchte ich wirklich, wirklich sehen. Erstmal, Austin Butler ist im Aufstieg begriffen. Und Austin Butler channelt hier James Dean. Thomas Hardy ist immer irgendwie geil und der channelt hier Marlon Brando. Und dann zwischen ihnen die eigentliche Hauptdarstellerin, sie erzählt den Film. Sie ist unsere Verbindung in diese seltsame, raue Welt der Motorradbanden in Chicago der späten 60er, frühen 70er, ist Jodie Comer. Mhm.
Bei der Journalist, auf dessen Geschichte das beruht die meiste Zeit abhängt auch.
Ja. Wir haben ja also dieser Fotoband, klassische Fotoband, Leute, die sich für Fotografie oder Sozialreportagen interessieren, kennen den. Sehr bekannt in fotoaffinen Kreisen. Ich habe den schon ein paar Mal rumliegen sehen bei Leuten.
Mhm, ist auf jeden Fall eines der Coffee Table Books, die man als Klassiker der modernen Fotografie bezeichnen kann. Ein sehr junger Fotojournalist hat in den 60er Jahren mit einer Motorradgang abgehangen. Die Fotos sehen ein bisschen anders aus als das, was wir in dem Film präsentiert bekommen, aber natürlich hat er, als der Film in Produktion geht, hat er bei Aperture, einem Fotobuchverlag, auch eine Neuauflage erfahren und bis vor kurzem konnte man signierte Prints zu einem guten Preis kaufen.
Habt ihr verpasst. Das hier ist allerdings ein ernsthafter Film, es ist ein Erwachsenenfilm, es ist eher ein Doku-Drama. Mhm. Fake. Also es ist ein Film, der so tut, als wäre ein Dokumentarfilm fast. An vielen Stellen. Du hast Voice-Over-Erklärungen und so weiter. Also Leute, die denken, sie bekommen hier sowas wie Sons of Anarchy. Nein, leider nicht. Ihr kriegt ein bisschen Soziologie. Ihr kriegt ein Drama, der alte Patriarch und sein Prinz und ihre volatile Beziehung.
Du bekommst so eine Art Zeitenwende-Film. Es wird nie gesagt, jetzt ist 1970, aber du merkst, der Corp-Spirit, der Motorradgang wird empfindlich gestört mit suchtkranken Vietnam-Heimkehrern.
Und mit Berufskriminellen, die sich einfach einklinken. Und es wird auch erklärt, dass diese, also es wird irgendwie gezeigt, dass Thomas Hardy als der Anführer, der Gründer dieser Gang, das irgendwie aus Langeweile macht. Und weil er von dem Film Der Wilde von Marlon Brando inspiriert ist und dass er das genauso machen will. Und er zieht sich so an, er versucht so zu sein. Er versucht ein bisschen Pep in seinen langweiligen Lastkraftwagenfahrer-Alltag zu bringen. Der Jodie Comer-Charakter hat die cleveren Bemerkungen, die eigentlich alles in Frage stellen und aushebeln. Sie sagt, okay, diese Jungs gründen also diesen Motorradverein, weil sie die Regeln der Gesellschaft zurückweisen, weil sie frei sein wollen, weil sie Rebellen sind. Und dann denken sie sich ganz viele neue Regeln aus. Das ist doch irgendwie bescheuert, wenn man drüber nachdenkt, oder nicht? Ja, stimmt. Und das ist eine fantastische Analyse und eine fantastische Beurteilung. Also, es wird also gezeigt, was die Leute an diesem Lebensstil, an diesem Lebensentwurf, an dieser Kulturform, im Grunde so ein Motorradverein gründen, ist ja auch sowas wie eine Band gründen oder wie eine Theatergruppe gründen oder wie eine Spanisch-Lerngruppe gründen. Aber du fährst dann Motorrad dann rum und machst ein bisschen Ärger am Wochenende.
Und was, wie das auch ein Auffangbecken ist für Leute, die woanders vielleicht nicht ganz unterkommen oder die woanders keinen Platz finden lange Zeit. Der Film hat auch, ähnlich wie Fall Guy, einen Haufen ganz stabiler Needle Drops, muss man auf jeden Fall
die
sagen.
Die Musik ist, hat mich persönlich völlig erschüttert, weil zum Beispiel, weil ein Hit der Popband The Shangri-Las als Leitmotiv benutzt wird. The Shangri-Las ist diese Frauengruppe, die berühmt ist für ihren Motorrad-Song Leader of the Pack.
Der mit einem lustigen Motorradgeräusch anfängt.
Aber das Leitmotiv dieses Films, für alle Leute, die Popmusik lieben, ist das unwiderstehlich, ist aus einem späteren Song namens Out in the Streets, was praktisch die Fortsetzung von Leader of the Pack war. Out in the Streets denkt die Geschichte von Leader of the Pack weiter. Was wäre, wenn Johnny von Leader of the Pack nicht tödlich verunglückt wäre, sondern mit der Sängerin, der Shangri-Las, zusammengezogen wäre? Er wäre misstrauisch gegenüber diesem neuen häuslichen Glück. Er würde sich zurückwünschen auf die wilde Straße unter seine wilden Gesellen, mit denen er aufregende Sachen gemacht haben. Und Out in the Street, der Song ist so, ja, er ist jetzt, wir sind jetzt wirklich zusammen, aber ich kann ihm doch ansehen, dass er sich zurückwünscht auf die Straße. Und dann, du hast dieses schöne Hook bei dem Song Out in the Streets. Und das durchzieht diesen Film immer an den entscheidenden Stellen, wenn die Leute einfach nichts mehr sagen können, wenn alles gesagt wurde, wenn man nicht erklären kann, was gerade passiert, kommt das Leitmotiv dieses Popsongs. Das macht mich fertig, das macht mich wuschig. Ich kann den Film nicht lieben, weil er das tut.
Schönes Schlussstatement. Es gibt ja eine ganze Reihe von Motorradfilmen, die auch einen eigenen Podcast rechtfertigen würde, den Boom ausgelöst hat, Roger Corman mit The Wild Angels 1966, einem Film, der ästhetisch, also von dem dieser Film ästhetisch bestimmt was mitgenommen hat, auch von dem Marlon Brando sicherlich. Dann gibt es eine ganze, weil Roger Corman keinen Dollar liegen lässt, wenn er sich anbietet, gibt es eine ganze Reihe weiterer American International Motorradfilme, unter anderem auch mit Dennis Hopper. Mein Lieblingsmotorradfilm ist Namens Angels. Hat den mal jemand gesehen?
Könnte es nicht behaupten. Vielleicht. Ich habe einige Motorradfilme gesehen.
Auch bekannt als The Losers, 1970 gedreht, als der Vietnamkrieg noch am Dampfen war. Und die Sache ist die, die Prämisse von Namens Angels, der wie ist der deutsche Titel von The Losers? Das muss ich nochmal, verdammt, verflucht, ver irgendwas ist der deutsche Untertitel, glaube ich. Auf jeden Fall geht es um eine Motorradgang, die halt das macht, was Motorradgangs macht, nämlich saufen, abhängen, Drogen nehmen, sich Hakenkreuze à la Charles Manson auf die Stirn tätowieren. Und dann kommt ein amerikanischer Militärberater und sagt, hey, es gibt also irgendwo hinter den Grenzen Vietnams, irgendwo in Kambodscha oder wo auch immer, haben die amerikanische Prisoners of War, Kriegsgefangene, verschleppt. Und da sind Sümpfe und wir kommen durch diese Sümpfe mit unseren Panzern nicht durch. Deswegen müssen wir euch nach Vietnam fliegen und müssen eure Motorräder mit Raketenwerfern und Maschinengewehren
so eine geniale Idee.
Mit Maschinengewehren ausstatten. Und dann müsst ihr die da rausholen. Also werden diese super drogigen, Charles Manson verehrenden Motorradrocker auf einmal echte Patrioten und werden nach Vietnam geflogen, wo sie, naja, erstmal im Militärlager ordentlich krachen lassen. Und Konsens bei den ganzen Vietnamesinnen, die da rumlaufen, ist jetzt auch nicht immer so die oberste Priorität, wenn man so eine kleine Frau halt gerade mal irgendwie zu fassen bekommt. Sie etwas unangenehm an einigen Stellen auf jeden Fall, aber in der deutschen Synchro feinster Rainer Brandt-Shit.
Echt?
Und, also, ich glaube,
ich muss den sehen.
Aber nicht, vielleicht nicht Rainer Brandt, aber der Style ist der gleiche. Ja. Ich weiß nicht, wer synchronisiert hat. Und dann wird es halt ein reines Selbstmordkommando. Sie fahren halt durch diese Sümpfe, ballern alles platt und zerlegen dieses Gefangenenlager. Niemand überlebt. Das ist ein super fatalistischer Film, aber es ist auch irgendwie super obskur, super lustig. Die ganze Zeit passiert irgendwas. Dass sexuelle Gewalt etwas zu casual dargestellt hat, ist bestimmt der Zeit geschuldet und auch nur ein Nebenschauplatz, aber seid gewarnt für Leute, die das triggert. Wir haben über Trigger kürzlich erst gesprochen. Und The Losers, a.k.a. Namens Angels. Ich habe die 4:3 VHS-Kopie, aber auch ein modernes digitales File davon. Ich kann den Film wärmstens empfehlen.
Wow. Das ist ein fantastisches Einsprengsel. The Bike Riders wiederum kann man nicht allen Action, es ist nicht wirklich kein ein Actionfilm. Es gibt ein paar tolle Actionsequenzen, es gibt ein paar tolle Motorradsequenzen, aber wenn man die Filme von Paul Nichols kennt, das sind eher ruhige, sogenannte Slow Burns. Er hat diesen Film Love gemacht über eines der ersten gemischtrassigen Paare im amerikanischen Süden, eine Liebesgeschichte zwischen einem weißen Mann, einer schwarzen Frau, ihrer echten Liebe, ihren echten Problemen. Das wird alles sehr ruhig erzählt, sehr sortiert. Take Shelter, ein Film darüber, dass Michael Shannon Endzeitvisionen hat, die dann wahr werden in der letzten Einstellung, kleiner Spoiler. Aber auch das ist mehr eine Studie darüber, wie ein Mann sich isoliert durch seine Ideen. Das ist alles kein Stoff für Blockbuster. Und weil Bike Riders viel Schönes zu gucken hat, spricht Jodie Comer und Austin Butler und geiler,
toll fotografierter
Bike-Style generell. Das ist schon, man kann das. Man sollte es auf jeden Fall gucken, aber es ist kein Actionfilm.
Der deutsche Titel übrigens von The Losers ist schön alliteriert: Verdammt, verkommen, verloren.
Finde ich jetzt erstmal, leuchtet mir das ein. Aber versucht das nicht zu Hause, Kinder. Versucht nicht mit Motorrädern Gefangenenlager zu befreien. Ich habe Videos gesehen, wo die Russen tatsächlich auf Motorrädern
die Ukraine nicht mit dem Mofa angreifen. In die Ukraine, bitte.
Alter, das ist so, die greifen die Ukrainer mit elektrischen Golfautos aus China an. Das ist unglaublich. Also wenn man einmal angefangen hat.
Moderne Kriegsführung ist uns ein Rätsel.
Ja, also ich habe auch einen Song gehört von einem russischen Singer-Songwriter in Uniform, der an der Front ist. Und das Lied ist so natürlich ein trauriges Lied, weil es ein russisches Lied ist. Und der Refrain ist so: Erzählt meiner Mutter nicht, dass ich nach Bachmut muss. Das ist so traurig. Also praktisch jede Geschichte aus Russland endet mit den Worten: Wart mal, es wird noch schlimmer. Versucht es nicht zu Hause, Kids. Erfreut euch an uns, an eurem Leben, an den endlosen Möglichkeiten.
An der neuen Star Wars Serie. Vielleicht hast du die neue Star Wars Serie gesehen.
Oder wollen wir die für die Patreons? Wie hast
lassen, du lassen.
Nur über Filme reden und dann die Serien machen wir für Patreons.
Ist das so?
Ich habe keine Ahnung. Wir hätten das organisieren sollen. Wir hätten das absprechen müssen.
Leute wollen doch auch Leute, die nichts zahlen wollen, Ben hören. Hast du?
Ich habe heute echt schon viel gesagt.
Okay, dann
gibt es irgendwelche Shows, die du gesehen hast, die ich nicht auf dem Liste habe oder die ich auf der Liste habe, irgendwas, was du gesehen hast?
Hast du Baby Reindeer gesehen?
Nein.
Hat jemand Baby Reindeer gesehen?
Lass ihn einfach von sich aus frei sagen, was er gesehen hat.
Ja, genau. Immer setzt du mich so unter
Druck. Ja, du machst ihn so unter Druck.
Das stimmt. Ach, Mann.
Von wegen du für Ben ist doch nicht dein Haustier, Ben ist ein eigenes Lebewesen mit.
Wir haben das gerade in den Griff bekommen mit dem Stalken und mit dem, dass du nicht mehr jeden Tag anrufst und eine E-Mail schreibst.
Ben, jetzt mal in deinen eigenen Worten. Gibt's irgendwas, was du gesehen hast, was du magst?
Ich gebe dir auch ein bisschen mehr Leine. Hier.
Oh Mann, das ist nicht hilfreich. Nicht hilfreich.
Okay.
Nee.
Okay.
Also ich habe viel.
Na, das wäre das.
Ich habe viel gesehen, aber nichts hat mir richtig Spaß
gemacht. Also reden wir jetzt über
Was fandst du am interessantesten, dass es dir keinen Spaß gemacht hat?
Am interessantesten. Ich habe die. Also es läuft immer noch die Dings-Serie, die.
Vager geht es ja wohl nicht.
Essen in Dungeons.
Essen in Dungeons. Über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Das klang fantastisch.
Ich habe mir die dritte Staffel Sweet Tooth angeguckt.
Oh, okay, wie ist das?
Der Junge als Hirsch, der Hirschjunge.
Es ist so ähnlich wie das Reindeer-Ding.
Ah.
Also nein.
Ist es natürlich nicht. Nein, es ist postapokalyptisch. Er wandert durch die Gegend und muss irgendwas finden.
Ja, ich will, das ist doch gar nicht auf dem Plan heute.
Naja, also wir haben keinen Plan, Ben. Wenn es um dich geht, gibt es keinen Plan.
Das stimmt doch gar nicht.
Weil wir nicht mehr mit dir umgehen können, Ben.
Ja, aber du hast es doch jetzt extra aufgelöst. Dann reden wir jetzt noch über Kinds of Kindness und alles andere wandert in den Bonus-Podcast.
Ja, weil wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf, Ben?
5 Stunden.
Gefühlt 5 Stunden.
Gleich 1,5 Stunden.
Ja.
Dann jetzt Kinds of Kindness, den neuen Yorgos Lanthimos Hit, Fragezeichen. Ja. Den es in 2 Wochen in den Kinos zu sehen.
Ja, also und wir reden,
sagte, alles.
Und wir reden über die neuen Serien Acolyte und Twisted Metal im Patreon und über die 2 Horrorfilme Late Night with the Devil
und Challengers.
Cuckoo und vielleicht Challengers, den ich leider verpasst habe.
Und was wir sonst noch so nicht.
Und was wir sonst noch hier nicht unterbringen, weil, lass uns ehrlich sein, Leute, irgendwann ist auch mal gut. Full Disclosure, nach 10 Minuten habe ich eigentlich schon eine Pinkelpause gebraucht. Auf der anderen Seite energetisierte das meinen Redefluss. Aber unser
lebensgefährlich mit voller Blase Auto zu fahren, wenn ihr dann einen Unfall habt, richtig, Wortspiel beabsichtigt, richtig scheiße. Weil volle Blase platzen und so und dann ergießt sich dann in den Körper, Vergiftung und so, ist nicht geil.
War mir so nicht klar, aber...
Aber du fährst ja auch zum Glück nicht Auto, sondern du steuerst nur diesen Podcast durch nicht immer einfache Gewässer.
Ja, also dann unser letztes Teekesselchen heißt Kinds of Kindness.
Ein Episodenfilm in 3 Episoden von Yorgos Lanthimos, der letztes Jahr den Überarthouse-Hit Poor Things abgeliefert hat und jetzt, wäre mein Argument, eine Art Schwesterfilm dazu gemacht hat. Der daherkommt wie eine lustige Theaterübung, stets derselbe Cast in jeder Episode, immer mit einer anderen Prämisse ausgespielt.
Ja, und es geht um sowas wie, im Grunde die 3 Episoden sind sowas wie Twilight Zone, Black Mirror-artige Prämissen, aber dann mit Lanthimos etwas negativer Weltsicht und seinem...
Aber auch seinem Humor, muss man
erscheinen, manchmal Humor versehen. Aber auf eine, ja, es ist bestimmt eine Art Schwesterfilm von Poor Things, aber auf eine andere Weise ist es das genaue Gegenteil von Poor Things. Ja. Während Poor Things war diese durchdesignte Kunstwelt, diese Bilderbuchwelt, diese verrückte Holzschnittwelt, wo alles ausgestaltet wurde und alles super designt war, wo es extra erfundene Musikinstrumente gab. Und die Kinds of Kindness-Welt ist eine normale Welt, ist unsere Alltagswelt, ist die amerikanische Gegenwart.
Aber auf eine Art und Weise gibt es ja, wenn Poor Things irgendwie auch manchmal wie eine Versuchsanordnung daherkommt, in der es darum geht, wie es ist, etwa einen Menschen zu erschaffen und zu kontrollieren oder wenn jemand mit dem gleichen Körper, aber als andere Person wiederkommt, oder Tote wieder zum Leben zu erwecken, sind das auch die Themen, die in den 3 Poor Things-Episoden durchschauen. Also die 1. Episode, ohne zu viel zu spoilern, ist William Dafoe wünscht sich...
Willem Dafoe.
Ich sage immer William Dafoe und das ist komplett falsch. Und ich weiß, dass er William Dafoe ist und ich entschuldige mich bei allen Cineastinnen und Cineasten da draußen.
Und bei Willem Dafoe
und
selbst.
Und bei William Dafoe selbst.
Du meintest
und
bei Willem.
Ich habe Willem gesagt, du Arsch.
Ja, aber in Zukunft sagst du bitte Willem.
In Zukunft sage ich halt die Fresse. Mann!
Na gut, gerade lass dich mal durchgehen.
Gerade hast du noch unseren Verhaltenskodex für den Podcast mit unterschrieben.
Ich habe gelogen!
Und jetzt? Genau. Und die 1. Episode behandelt also, wie es wäre, das Leben eines Menschen komplett zu kontrollieren bis in die Nano-Ebene hinein. Die zweite Episode ist, jemand kehrt vermeintlich von den Toten oder Nicht-Toten zurück und ist aber nicht mehr die Person, die es vorher war.
Was eine totale Stephen King-Prämisse ist.
Stephen King-Prämisse, aber auch irgendwie ein bisschen Invasion of the Body Snatchers, ein bisschen, also Twilight Zone ist schon eine ganz gute Referenz gewesen, aber eben auch eine deutliche Ähnlichkeit zu Poor Things Und die dritte Episode ist zwei Sektenangehörige, die all ihre sozialen Bindungen gekappt haben und als Paar durch die USA touren, suchen jemanden, der Tote wieder zum Leben erwecken kann und versuchen gleichzeitig Reinheit zu erlangen.
Ja, das ist nämlich seltsam, das ist abgefahren. Das sind im Grunde alles Horrorplots, die aber hier ein bisschen wie absurdes Theater ausgespielt werden. Und das hier, muss man auch sagen, ist die Neuerfindung von Jesse Plemons, der jetzt sowas abdeckt wie, er ist so ein Mittelding als Typ Schauspieler zwischen Philip Seymour Hoffman und Matt Damon. Er ist irgendwie genau dazwischen. Er hat, glaube ich,
er wird irgendwie mit Matt Damon verwechselt, FYI.
Er hat Hälfte Gewicht verloren. Er hat einen stylischen lila Rollkragenpulli an. Das ist nicht mehr der Schlabbertyp Jesse Plemons, der irgendwie in so echt Casual-Zeug gekleidet war, wie wir in einigen Filmen gesehen haben.
Zuletzt in Uniform in Civil War.
Ja. Also, es ist ein bisschen die Jesse Plemons Show. Ich fand die erste Episode die stärkste. Es gibt eine kleine Orgien-Szene mit Margot Qualley. Vielleicht hat das
in der zweiten Episode. Das ist die zweite Episode. Ja. Da hat jemand seine Frau verloren und sagt zu seinen Nachbarn und Freunden, hey, lass uns doch bitte dieses Video gucken. Und du denkst, sie gucken jetzt irgendein trauriges Video. Aber nein, sie gucken ein Ficky-Ficky-Video, wo sie fröhlich swingend, partnertauschmäßig zu viert im
heimischen Bett unterwegs waren. Das stimmt zwar, aber in der ersten Episode kuschelt Jesse Plemons mit Margot Qualley. Aber stimmt, das ist noch keine explizierte Szene. Da spielt sie
die Tochter von, Achtung,
Willem Dafoe, bitte. Und Entschuldigung. Es ist unwiderstehlich. Ich höre jetzt aber auf. Aber vielleicht lernst du das
vielleicht auch. Ich bin mir wirklich nicht sicher, dass du aufhörst.
Nein, ich auch nicht. Es ist so leicht. Es ist wie ein Fips Asmus und Witz nach dem nächsten und so. Du kannst nicht aufhören. Also visuell nicht das Fest wie Poor Things, aber nichts ist visuell das Fest wie Poor Things. Mhm. Was für ein absoluter Augenschmaus. Aber eine Menge absurdes Theater, vielleicht ein bisschen zu lang. Der Film ist über 2,5 Stunden lang.
Du bist kurz eingenickt, das darf man hier, glaube ich,
an dieser Stelle. Ich bin noch mal eingenickt, Alter.
Aber du hast nicht geschnarcht. Das ist doch...
Was nicht nach mir klingt, aber ich bin wirklich weg. Irgendwie in der zweiten Episode dachte ich, ja, okay... Die können das ist ziemlich unrealistisch, aber vielleicht kriegen sie das ja hin. Und dann war ich weg. Wundervoller Arthouse-Film, wundervolle Filme für Leute, die schräge Prämissen mögen. Wenn ihr das Gefühl habt, da ist so wenig Twilight Zone oder Black Mirror in eurem Leben, was surreal aufgelöst wird und nicht blutig unbedingt, obwohl es gibt ein paar üble Bluttaten in dem Film. Aber es geht nicht um die Bluttaten, wie es um die in einem Genrefilm geht. Es geht eher darum, wie seltsam Menschen sind und wie absurd die Dinge sind, die Menschen sich selbst gegenüber rechtfertigen.
Es gibt wirklich viele, viele seltsame und auch schlimme Dinge, Date-Rape-Szenen. Der Film ist schon klassisch Yorgos Lanthimos. Er ist für die Leute, die jetzt, nachdem sie ihn vor ein, zwei Filmen entdeckt haben, ständig erzählen, dass sie ihn schon zu seiner griechischen Phase richtig, richtig gut gefunden hätten.
Mhm. Glaube ich nämlich nicht.
Und er ist für all die Leute, die den Filmemacher schätzen, aber er ist auch für die Leute, die Poor Things geschätzt haben. Er hat viel von Poor Things auf eine Art und Weise, auf eine andere Art und Weise hat er auch sehr wenig von Poor Things. Poor Things guckt sich auf jeden Fall süffiger weg und hinterlässt einen mit einem viel, viel besseren Gefühl als dieser Film. Dieser Film hinterlässt einen nicht mit dem guten, sonnigen Gefühl von Poor Things und ich möchte, fast alle, die Poor Things gesehen haben, wollten es nochmal sehen und nochmal sehen und nochmal sehen. Ich kenne einen Haufen Leute, die den Film mindestens dreimal gesehen haben. Kinds of Kindness, 3 Episoden muss ich nicht mindestens 3-mal sehen, gefühlt.
Ja. Es ist dann, ja, es stimmt, es ist ein guter Film, aber nach den über 2,5 Stunden ist es dann auch gut. Weil der Film nicht über diesen visuellen Reichtum verfügt. Das ist verglichen mit Poor Things eher ein Low-Budget-Film oder Medium-Budget-Film. Und Schauspieler wieder alle toll und Jesse Plemons ist kurz davor, sich für ein großes Action-Franchise zu empfehlen. Es ist wirklich das, ich finde, das Coming-out von Jesse Plemons.
Das Coming-out?
Als was? Das Coming-out als Leading-Man. Jesse Plemons war immer der schluffige Freund von irgendwem.
Aber hat er nicht auch in Killers of the Flower Moon schon einen ganz guten FBI-Agenten gespielt?
Und das
hat
ist eine Nebenfigur.
In einem 4-Stunden-Film hat die Nebenfigur so viel Leinwandzeit wie in anderen Filmen Hauptrollen, würde ich behaupten.
Er ist trotzdem kein Leading Man. Aber hier empfiehlt er sich als Hauptdarsteller. Mal gucken, was passiert. Vielleicht eine romantische Komödie, eine Action-Komödie, ein Super Bad Boys Franchise für ihn, keine Ahnung.
Ein Buddy-Movie, ja. Keine Ahnung, vielleicht aktuell scheint er ja eher auf die künstlerischen Filme zu bauen. Und
ja, weniger aber auf jeder, der mit künstlerischen Filmen gut dabei ist, wünscht sich im Grunde sowas wie Bad Boys. Du brauchst ein Franchise. Und Matt Damon hatte Born, Will Smith hat Bad Boys. Du brauchst ein Franchise, um Superstar
zu sein. Leonardo DiCaprio dreht es gerade mit Paul Thomas Anderson. Ich habe das Gefühl, so jemand wie Leonardo DiCaprio, der möchte eigentlich nur noch drehen, wenn Scorsese anruft, wenn Tarantino anruft oder wenn jetzt ein Paul Thomas Anderson anruft oder wahrscheinlich auch nochmal die Coen-Brüder, dann wird er vielleicht auch mal was Leichteres machen. Aber der hat jetzt erstmal, glaube ich, wenig Interesse daran. Vielleicht ist er auch nicht die richtige Figur dafür, bei Marvel auf dem absteigenden Ast oder bei DC oder sonst irgendwo in einem Franchise unterzukommen.
Das kann gut sein. Trotzdem wünsche ich mir wirklich, dass Leonardo DiCaprio eine Komödie drehen würde mit so einem Titel wie Leo, die Knallschote der Kompanie. Oder sowas. Das würde ich sofort gucken.
Er hat doch diese End-of-the-World Klimakatastrophen-Komödie gemacht, die nicht witzig war, leider.
Es war wirklich kein...
Also wirklich unwitzig. Wir waren hingegen wieder hervorragend witzig, wenn ich mal unser eigenes Resümee ziehen darf.
Ja, Kai, du bist ein fideles Haus.
Und ich dachte, ich leite mal über zum Ende.
Ja, aber wie machst du das, Kai? Wie soll das angehen? Wie stemmt ein Mensch diesen riesigen Brocken? Ist nämlich schwer. Deshalb mache ich dir das jetzt. Lehn dich zurück. Schau dir an, wie es geht. Schau dir an, wie das ein Erwachsener macht. Ben, mach mal ein Schlusswort.
Es wurde so viel gesagt von Bernd und Kai. Ich habe nicht so viel gesagt. Das ist auch gut. Es gibt diese und diese Menschen. Und ihr gehört auch zu diesen oder diesen Menschen.
Oder diesen.
Wir wünschen euch einen wunderbaren Abend.
Rückblickend finde ich das ganz gut, dass Ben nicht so viel spricht.
Wunderbar. Du weißt doch gar nicht, zu welcher Tageszeit Leute das hören. Ja, außerdem ist es irgendwie, es ist noch nicht mal 16 Uhr.
Aber hey, in Filmen ist auch nicht immer die Tageszeit, in der man sich gerade befindet.
Besonders nicht im letzten Claire Denis-Film. Wickelt sich mit einer schwarzen Decke ein und es ist sowieso Tag. Das ist alles scheiße. Claire Denis nervt mich, aber ich muss ihre Filme gucken. Das ist doch krank. Was stimmt nicht? Wir hören einfach auf. Mein Name ist Bernd Begemann.
Ich bin Kai Otto und gleich gibt's Smoothies.
Ich bin Ben Schado. Tschüss.
Wir sind eure Flimmerfreunde. Ach so, tschüss.
Flimmerfreunde, ja.
Stimmt. Flimmer, können wir auch mal einzeln sagen.
Flimmerfreunde.
Ja.
Flimmerfreunde. Freunde Flimmer. Kann man auch mal umdrehen.
Freunde des Flimmerns. Es ist, wir haben uns den Namen ausgedacht. Wir hätten auch einen anderen Namen haben können.
Wir haben das Patent
dafür. Aber das sind wir jetzt. Wir sind eure Flimmerfreunde.